Also ich wusste einfach so intuitiv, dass ich dafür gemacht bin, weil ich das einfach schon ewig in meinem Kopf hin und her bewege und einfach so schon immer so eine richtige Schlampe war.
Das denken Leute halt immer. Eine Escort ist das, wo man dann nur so mit Leuten essen geht und keinen Sex hat und so. Habe ich jetzt noch nie von gehört.
Dann sollte man sich eben bewusst sein, dass ein stigmatisierter Beruf ist, dass man auf jeden Fall in irgendeiner Form stigmatisiert wird.
Das ist natürlich nur ein Joke, aber theoretisch kann man ja auch immer noch seinen Körper verkaufen oder irgendwie sowas, weißt du? Das war so, und da war ich so, ah.
Warum machst du es?
Geliebter auf Zeit mit Luisa und Lenia.
Wikipedia, die How-to-Do-It-Yourself-Tutorial mitmach Special-Folge.
Hallo, ihr hedonistischen und abenteuerlustigen Menschen. Wie schön, dass ihr hier seid.
Zur eigentlich so eine Folge, was immer Leute mich als erstes fragen, wenn sie hören, dass ich Sexarbeit mache. Und ich denke immer, ich habe einfach nur langweilige Antworten da drauf. Mal schauen, ob die ganze Folge jetzt langweilig wird. Aber so, warum hast du damit angefangen? Oder wie kam es dazu, dass du damit angefangen hast?
Es ist ja nicht nur so, wie kam es dazu, sondern wir wollen ja auch darüber reden, wie man es konkret macht.
Ja.
Wir versuchen, so konkret wie möglich zu werden. Ich finde, hast du auch das, wenn du das einem Mann erzählst, dass du das machst, dass dann die erste Frage ist, kann man als Mann auch Escort werden?
Ja, stimmt. Ja, stimmt. Also es ist nicht die erste Frage, aber die Frage kommt eigentlich immer.
Diese und weitere Fragen beantworten wir jetzt gleich.
Ja. Also es geht einfach alles rund ums Thema Anfang. Aber wir können ja tatsächlich erstmal bei uns anfangen, weil wir haben auch ganz viele Fragen auf Instagram von euch da draußen bekommen. Ja, zu diesem Thema, aber vielleicht so beantworten wir mal diese Frage, wie es bei uns irgendwie war oder ja, wie kamst du dazu? Was ist Krasses in deinem Leben passiert, dass du abgerutscht bist
in die Prostitution. Ja, ich werde das jetzt sehr kurz halten, weil ich glaube, ich habe es schon 10-mal erzählt, deswegen mindestens. Mhm. Ich wollte schon immer in der Sexarbeit arbeiten. Ich habe das schon als Teenager gewusst, als ich in der Stadtbibliothek Bücher ausgeliehen habe und mir die ganze Zeit so Bücher ausgeliehen habe über Menschen, die in Zwangsprostitutionssituationen feststecken und das irgendwie toll fand. Also ich finde natürlich Zwangsprostitution nicht toll, aber es hat mich irgendwie erregt, so an sich die Situation, Sexarbeit machen zu müssen oder so. Das hat mich irgendwie erregt. Und dann wusste ich so, irgendwie habe ich da so mein Ding. Und dann habe ich auch immer in mir drin so gedacht, irgendwann mache ich das mal, wenn ich erwachsen bin. Dann werde ich Prostituierte. Ich kannte kein anderes Wort dafür. Und dann, als ich so 20, 21 war, ich weiß gerade gar nicht mehr, welches Alter genau, da habe ich das dann tatsächlich auch das allererstes Mal ausprobiert und fand es direkt richtig.
Aber wie kam es? Also das war jetzt, das ist jetzt die interessante Frage quasi. Ja. Wie hast du das hinbekommen oder gemacht?
Also ich habe die ganze Zeit schon so Escort-Agenturen gegoogelt, auch schon, als ich noch minderjährig war. Und ich glaube, ich habe sogar schon mal versucht, mich bei einer zu bewerben, aber da war ich noch zu jung. Und dann haben die gesagt, du bist zu jung, du darfst das gar nicht. Also du bist vielleicht unter 18 oder sowas. Ich weiß gar nicht, ob es damals noch eine andere Altersgruppe gab. Und ich habe dann auch immer diese ganzen schönen Frauen gesehen, die so gefotoshoppt auch sind. Wir haben auch Photoshop benutzt bei unserem Bild.
Echt?
Ja, ich schon. Du nicht? Naja. Es ist ja auch,
also natürlich packt man da so einen Filter drüber.
Ja. Also es ist schon bearbeitet und du begibst dich in eine Pose, die du eh nicht normalerweise einnimmst.
Ja.
Ja, ist auch vielleicht nichts von einem Fotoshooting, so dass dein Bauch so drin ist.
Ja, genau, aber wenn man jetzt halt gefotoshoppt, dann denke ich so an diese witzigen Bilder, die man so von so Models, so tatsächlich so Werbung vorher, nachher sieht und dann ist es so wirklich, man denkt so, es ist ein komplett anderer Mensch oder so.
Ja, sowas soll es auch geben, habe ich gehört in der Branche, aber so tief habe ich das nicht gemacht. Ich will ja nicht.
Ja,
ich will ja nicht noch die Enttäuschung werden auf dem Gesicht meines Gegenübers dann ertragen müssen. Ich habe das irgendwie dann immer gesehen und da habe ich mich dann auch ein bisschen eingeschüchtert gefühlt, weil damals, als ich angefangen habe oder als ich das erste Mal gemacht habe, mit 20 war ich auch noch, da hatte ich noch 10 Kilo mehr als jetzt gewogen ungefähr und war eben nicht so, habe mich nicht so in Shape gefühlt oder so, aber ich hatte da trotzdem Bock drauf und dann habe ich mich eben irgendwann ewig nicht getraut und war dann auch in einer Beziehung. Und dann habe ich mich doch getraut, und zwar habe ich eine Agentur angeschrieben. Und das war auch ein riesengroßes Glück, denn das war eine richtig gute Agentur, die es heute leider nicht mehr gibt. Ich weiß auch gar nicht mehr, wie die hieß. Hm. Ich glaube, die Betreiberin hieß Linda Schweizer als Künstlername. Mhm. Falls irgendjemand sie kennt, bitte sagt ihr, dass ich es liebe. Mhm. Und die hat mich, die war so lieb, die hat auch nur 20% Provision genommen von den Mädels. Das war so eine richtig liebe Person, die sich wirklich auch so richtig um uns gekümmert hat und auch so ein richtiges Wissen hatte über Psychologie und Einfühlsamkeit und so. Und die konnte einfach auch sehr gut auf mich damals eingehen, wo ich ja noch so jung war. Mhm. Ja, und die, da habe ich dann eben bei der Agentur angefangen. Ich weiß gar nicht, ob ich glaube, ich habe eigene Fotos einfach gemacht. Und dann, das war auch noch ein Honorarbereich, der ganz anders war als jetzt. Also ich glaube, da war, es könnte sein, dass es so 300 Euro für 2 Stunden oder so war. Mhm. Oder relativ niedrig. Aber das war für mich trotzdem damals natürlich wahnsinnig mhm. viel Geld. Aber ich habe es jetzt auch nicht nur wegen des Geldes gemacht, weil ich komme ja aus einer wohlbehüteten Familie, wo ich eigentlich immer finanziell unterstützt wurde. Das war jetzt also nicht mein Hauptgrund, dann da anzufangen, sondern irgendwie dieser spannende Teil daran. Und ja, dann hatte ich eben auch noch parallel angefangen, viel bei MC Escort so zu schreiben. Das war damals noch,
so ein Forum,
das müsste
ja
2011 ungefähr gewesen sein, das war damals noch ein Forum, was noch sehr viel gelaufen ist. Da sind noch sehr viele Leute in dem Forum gewesen und haben noch viel geschrieben. Und irgendwann
Leute nicht nur mit ChatGPT geredet haben, sondern tatsächlich noch in so Foren miteinander.
Genau.
Mit Leuten, die nicht immer die ganze Zeit so höflich sind wie ChatGPT.
So. Das hat sich dann irgendwann so richtig leider aufgelöst, das Forum, weil da waren dann irgendwann.
Aber das gibt's doch noch.
Das gibt's noch, aber da sind irgendwie nicht mehr so viele Anbieterinnen. Ja, nur noch die am stärksten, also die, sagen wir mal so, die haben, die stärksten Nerven haben, weil da schreiben halt dann irgendwie nur irgendwelche Leute.
Es ist halt ein Forum, das ist einfach 10 Jahre vorbei, die Zeit von Foren, würde ich sagen, oder?
Ja, aber an sich war es ein guter Ort und ich wünschte, es gäbe diesen Ort noch. Also ich wünschte, es gäbe heute diesen Ort noch richtig, wo man sich wirklich unter Mädels auch mehr connectet, weil damals konnte man unter den Frauen konnte man sich ja auch noch sehr gut connecten und ich habe damals auch richtig coole Leute darüber noch kennengelernt. Mhm. Bin auch so auf MC-Treffen gegangen.
Echt? Sowas gab's?
Oder? Ja, das waren so Treffen von Forenmitgliedern.
Ist ja witzig. Okay.
Ja, und da habe ich dann eben angefangen, auf dem Forum ein bisschen was zu schreiben und habe dann gedacht, ich schreibe ganz gern und dann habe ich einen Blog angefangen zu schreiben.
Stimmt, an den erinnere ich mich auch noch.
Hast du den gesehen? Den habe ich dann gelöscht.
Ja, ja, aber den habe ich damals gesehen, als ich dich gegoogelt habe.
Das kann nicht sein, weil das war ein anderer Name damals. Ich hatte einen anderen
Arbeitsnamen. Ach so, ja, da war das ein anderer Blog. Aber da war das dann auch mal so ein Blog. Da war dann irgendwie so.
Ach so, ja, ich hatte dann einen neuen Blog, als ich dann nochmal.
Ja, okay.
Aber ich hatte damals, als ich mit 20 das gemacht habe, da hatte ich einen anderen Arbeitsnamen.
Ah. Hm. Wie hieß du da? Weißt du das überhaupt noch?
Da hieß ich Sophie Luise.
Ah, okay.
Jetzt finden bestimmt alte Hacker finden meinen ganzen alten Account. Das wäre witzig. Aber also ich habe dann unter dem Namen da diesen Blog geschrieben und dann hatte meine Agenturleitung dann gemeint, boah, du bist so selbstständig und so selbstbewusst und du bist ja auch voll gut in der Lage. Warum machst du denn nicht independent? Auch das ist eine Agenturleitung, die das so sagt. Also ich habe die jetzt auch nicht genervt oder so. Ich glaube, die war einfach nett. Und dann habe ich mir eine eigene Website aufgesetzt, dann mit Hilfe von meinem Bruder, der hat die für mich gemacht. Und habe dann angefangen, independent zu sein. Und das war dann so neben meinem Studium richtig cool, weil ich da so ein paar coole Begegnungen hatte und diesen Blog eben geschrieben habe. Und dann habe ich irgendwie gemerkt, durch den Blog kommt auch sehr viel so Aufmerksamkeit. Das war auch ein gutes Marketing-Ding. Auf jeden Fall. Ja, und dann habe ich meinen damaligen Partner kennengelernt und einen Fehler gemacht. Ich meine jetzt, ich finde immer nachhinein sozusagen, diese Lebensentscheidung war ein Fehler, finde ich auch Quatsch, weil ich glaube, man trifft Entscheidungen dann so wie man sie halt eben trifft. Ich glaube, jetzt im Nachhinein würde ich meinem jüngeren Selbst ganz andere Ratschläge geben und ich würde auch, was ich daraus gelernt habe, nie wieder meinen Job aufgeben für irgendjemanden. Und ich glaube, das ist so ein bisschen, damals war ich sehr unsicher. Ich habe ja irgendwie nicht so viele Connections gehabt. Ich hatte zwar so ein, zwei coole Leute, mit denen ich connected hatte, aber ich hatte nicht so ein Empowerment. Ich habe einfach gedacht, ich bin auf jeden Fall psychisch krank. Weil wenn du Escort machst, weil du Bock drauf hast, dann bist du ja mehr Schugge im Kopf. Also wenn du Prostituierte bist und dabei Spaß hast, dann muss ja irgendwas mit dir nicht ganz in Ordnung sein. Und das war eigentlich mein Mindset. Und dann dachte ich auch so ein bisschen, ja, dieser Job macht mich kaputt, bestimmt. Irgendwann, jetzt merke ich es noch nicht, aber irgendwann schon. Also ich habe mich so.
Ja, man muss halt auch dazu sagen, das war ja, das ist ja gerade 15 Jahre her, was du erzählst fast, oder?
Ja, also 2011 war
genau, also das waren ja auch noch ganz andere Zeiten.
So 14 Jahre ungefähr.
Ja, also so was für Role Models man dann irgendwie auch so hatte
und
oder
ich war
so,
sehr jung.
Wie über Sexarbeit geredet wurde.
Ja.
Du warst auch jung, aber ich meine auch so, genau, also mittlerweile gibt es sowas wie diesen Podcast oder irgendwie andere Leute.
Wenn es sowas gegeben hätte, das habe ich aber alles nicht gesehen. Es gab bestimmt so gute Sachen auch, gute Angebote und so. Nur die habe ich noch nicht gefunden und ich hatte auch eine ganz andere Vorstellung von der Welt und von Frauen und generell von mir und von meinen, wer ich bin und so. Naja, und dann habe ich mich da so ein bisschen, glaube ich, selbst stigmatisiert. Und das war dann auch mit der Grund, warum ich so einfach damit aufgehört habe, dann für die Liebe. Weil dieser Mensch, den ich kennengelernt habe, hat halt gesagt, ich kann das nicht ertragen, wenn du diesen Job machst. Also entweder sind wir zusammen und du hörst auf oder wir sind halt nicht zusammen. Was ich finde, eine eigentlich völlig valide Grenze ist, die jemand ziehen kann. Also jemand kann ja sagen, ich kann dann nicht mit dir zusammen sein. Das ist aber auch voll legitim von der Person. Also wir können ja nicht von der Person verlangen, dass sie trotzdem mit dir zusammen ist.
Ja.
Und gleichzeitig, also er hat nie gesagt, du musst aufhören, sondern er hat gesagt, ich bin richtig traurig, weil wir können nicht zusammen sein. Ja, und dann habe ich mich halt entschieden für die Liebe, weil ich dachte, das läuft weg, aber der Job läuft ja nie weg. Und das stimmt auch. Der Job läuft ja nicht weg, vielleicht, aber im Nachhinein würde ich trotzdem nie wieder. Egal, wer daherkommt.
Ja.
Auch wenn es Ryan Gosling ist, der einen tollen Charakter hat und richtig süß ist, würde ich auch
nicht. Wenn es Faber wäre?
Grüße gehen raus.
Ja, okay. Und dann hast du wieder angefangen. Aber das war dann, da wusstest du, das war jetzt quasi keine neue Story mehr, weil da wusstest du ja schon, wie es geht und hast einfach eine neue Website wieder aufgestellt und so.
Ich habe dann wieder angefangen. Das war kurz vor Corona eigentlich erst. Und da war ich dann kurz in einer Agentur, weil ich dachte, es ist vielleicht besser, mit einer Agentur anzufangen, weil ich wusste auch gar nicht, wie das dann so viel später dann läuft und Sicherheit. Und ich habe mir dann so Sorgen gemacht und dachte auch, es ist vielleicht besser. Aber ich habe sehr schlechte Erfahrungen gemacht mit der Agentur. Das ist vielleicht eigentlich voll gut, das zu erzählen, weil das ja eigentlich auch vielen hilft, die vielleicht jetzt überlegen, einzusteigen und dann nicht die gleichen Fehler zu machen wie ich. Also erstmal in dem Vertrag, den ich mir durchgelesen habe und da steht zum Beispiel drin, da stand dann zum Beispiel drin, wenn du einen Kunden abwirbst, also quasi einen Kunden, den die Agentur über dich, also die dir die Agentur vermittelt hat, dann zu deinem privaten Kunden machst und dann keine Provision mehr zahlst, dem zum Beispiel deine private Telefonnummer gibst oder so, dann kannst du bis zu 20.000 Euro Strafe musst du dann zahlen. Da stand da zum Beispiel drin in dem Vertrag und das führt natürlich schon dazu, dass man so ein bisschen eingeschüchtert wird. Und das galt dann auch irgendwie eine längere Zeit, auch wenn man wieder ausgestiegen war. Das war schon so ein bisschen Ding, wo ich dachte, das ist eigentlich nicht so gut. Aber ich dachte mir auch so, ja, gucken wir uns das mal an, wie es dann wirklich ist. Ich habe ja jetzt auch nicht vor, direkt Kunden abzuwerben. Das waren so meine ersten Gedanken. Und dann war das aber so, dass die Provision war 35% plus Mehrwertsteuer. Und ich glaube, viele Leute denken da gar nicht so im Brutto-Netto. Ich auch nicht. Ich dachte, es sind halt 35%, aber es waren halt 35% plus nochmal 19% auf die 35%.
Und damals warst du noch Kleinunternehmerin und deswegen musstest du die quasi auch tatsächlich zahlen.
Genau.
Ja, okay.
Das war also richtig viel. Das sind ja dann 42%. Also du musst, wenn man dann überlegt, ich verdiene 1.000 Euro, dann gehen 420 Euro schon mal an die Agentur. Dann habe ich noch irgendwelche Kosten, weil ich mir noch irgendwie ein bestimmtes schwarzes Dessous-Set kaufen musste, weil der jetzt ein besonderes schwarzes Dessous haben wollte und ich noch nicht so viel Ausstattung habe oder noch irgendwelche bestimmten schwarzen Pumps oder so. Und dann muss ich dann noch mit der Bahn hinfahren. Okay, das kriege ich dann noch erstattet, aber es ist auch wieder Zeit. Und dann musst du ja noch mega viel auch Steuern zahlen darauf. Also am Ende bist du ja bei den 10.000, bei den 1.000 Euro bist du ja dann am Ende, weiß ich nicht, gehören dir vielleicht 350 oder sowas oder 300. Also dass die Relation auch zu checken, wenn so viel Provision weggeht, dann habe ich am Ende doch einen relativ kleinen Betrag für das, was ich da tue. Das war mir doch auch noch nicht so richtig bewusst, ist mir dann klar geworden, aber da kann natürlich die Agentur auch nichts für, außer vielleicht, dass die Provision halt relativ hoch ist. Und was dann eigentlich noch das Ätzendste war das Fotoshooting. Dafür musste ich nämlich auch nochmal extra in eine andere Stadt fahren und das Shooting an sich hat, glaube ich, schon so 600 oder 700 Euro gekostet, was für mich damals ja sehr viel Geld war, weil ich ja gar kein Geld verdient habe. Und es wurde auch nicht mit der Provision verrechnet oder so. Das heißt, das erste Date eigentlich, was ich gemacht habe, ging komplett das ganze Geld an die Agentur in dem Sinne. Und das Fotoshooting war auch sehr unangenehm. Das war so ein Fotograf, der hat sich wirklich nur so eine halbe Stunde quasi für mich Zeit genommen und hat dann irgendwie so ein paar Bilder gemacht. Und dann war es auch noch so, dass die Agenturleitung sehr krass manipulative Züge hat. Und die hat dann sehr lange auf mich eingeredet, dass ich mein Gesicht zeige, obwohl ich gerade erst angefangen habe und nicht so richtig wusste, ob ich das will oder nicht. Und die meinte, ja, das ist viel besser, es läuft viel besser, wenn du dein Gesicht zeigst. Und es ist auch so, ich glaube, es läuft besser im Escort, wenn man sein Gesicht zeigt. Ja, aber
es hat halt auch Kosten.
Genau, also. Und das ist dann auch für immer, dass du dein Gesicht zeigst. Und das muss man erstmal wissen, ob man das will. Und ich finde das irgendwie unseriös. So diese ganzen Sachen waren. Und dann kamen halt noch so Sachen wie, dass man immer, wenn man beim Date war, einen Live-Standort schicken musste. Und zwar auch so, wenn man geht. Und wenn man dann aber 10 Minuten zu spät aus dem Date rausgegangen ist oder eine Viertelstunde, dann hat man eine Strafgebühr zahlen müssen von 40 Euro oder sowas. Mhm. Weil sie dann gemeint hat, ja, also ich bin ja dann wach und guck, ob du gehst. Und wenn du dann zu spät gehst,
dann muss sie länger erklären.
Ja, und dann hat sie auch immer einen Live-Standort gewollt. Und zwar nicht, um zu checken, ob es mir jetzt gut geht, sondern vor allem, um zu checken, ob ich das Date verlängert habe, ohne ihr Provision dafür zu bezahlen.
Ah, ja.
Also man hat schon gemerkt, es geht ihr gar nicht um meine Sicherheit, sondern es geht ihr vor allem darum. Und sie hat mich auch zu einem Kunden geschickt, der auch super unsicher war und sie wusste das. Das war so ein Kunde, der hat auch im Date gekokst und das ist für mich eine rote Linie. Ich will nicht, dass Leute im Date mit mir irgendwelche Drogen nehmen. Das ist bei mir eine rote Linie. Und ich bin da hingekommen und dann hat der halt gekokst und hat sich auch sehr merkwürdig aufgeführt und das war auch so eine Situation, da war ich in einer anderen Stadt und konnte auch nicht so easy nachts noch nach Hause und dann bin ich nachts allein durch die Stadt gelaufen zu irgendeinem Hotelzimmer, was ich da gebucht hatte und das war einfach wirklich eine sehr unangenehme Situation, die sie mich gebracht hat. Und ich habe dann auch herausgefunden, dass sie das halt genau weiß, dass der halt guckst. Und sie hätte es mir halt vorher zum Beispiel sagen können. Solche Geschichten sind dann so passiert. Und dann hatte ich mit der dann auch einen riesigen Streit irgendwann, weil sie mir eben diese Strafgebühr von 40 Euro aufgedingert hat, weil ich 10 Minuten zu spät aus dem Date rausgegangen bin. Und das war aber, die 10 Minuten zu spät bin ich gegangen, weil ich mit dem Kunden schon das nächste Date ausgemacht habe, wo sie dann auch wieder Provision für bekommt.
Ach so, das wäre dann, okay.
Ja. Ja, ich habe für sie die Arbeit gemacht. Und dann habe ich ihr das erklärt und gesagt, hey, ich habe mit dem schon das nächste Date ausgemacht. Das läuft dann auch wieder über dich und mit Provision und so weiter. Dann hat sie mir trotzdem das aufgedrückt. Und dann, da geht bei mir so ein...
Dann kein Bock mehr.
Ja, und dann habe ich gesagt, fuck you, ich mache jetzt independent. Und ich war so unsicher, weil damals hatte ich keine Role Models von Leuten, die independent sind. Und wo es irgendwie, wo ich wusste, das läuft irgendwie. Und sie hat mir auch voll viel Angst gemacht und hat dann so gesagt, ja, aber das ist voll gefährlich. Und pipapo, sie wollte natürlich, dass ich in der Agentur bleibe. Ja, lange Geschichte. Deswegen bin ich halt so ein bisschen von Agenturen nicht so extrem angetan. Ich glaube, es gibt auf jeden Fall auch gute Agenturen. Aber das ist jetzt meine ganze Einstiegsgeschichte. Und seitdem, dann habe ich mich independent gemacht. Dafür habe ich eine Website kreiert. Und auch rede ich jetzt gerade zu lange.
Hast du wieder deinen Bruder gefragt nach der Website?
Ja, ich habe wieder meinen Bruder gefragt. Der hat wieder meine Website gemacht.
Das ist echt irgendwie ein bisschen sweet.
Ja, ist auch voll süß. Und dann habe ich angefangen, auch viel auf Twitter zu schreiben, weil ich festgestellt habe, Twitter ist sehr gut als Marketing-Tool gewesen damals. Das war 2019. So, ja. Ich weiß nicht, ob es jetzt noch so ist, weil ich gar nicht mehr auf Twitter. Ich wurde übrigens jetzt von Twitter gelöscht.
Ach echt?
Ich wurde gesperrt. Ich weiß nicht warum. Ich habe irgendwas gemacht.
Ich war tausend Jahre nicht mehr.
Ich dachte so, Elon Musk ist jetzt der Typ, der allen eine Plattform bietet und jeden Scheiß irgendwie zulässt, aber anscheinend hat er trotzdem Probleme mit mir. Und ich weiß gar nicht, ich habe einfach nur getwittert, so hier, ich bin an dem und dem Zeitpunkt verfügbar und habe ein sexy Foto angehängt ohne Nippel. Keine Ahnung, was das Problem war. Also
Nicht mal meine Nippel waren drauf. Ja, was ist dein Problem?
Also ich habe auch keine Lust mehr und keine Kraft, mich da jetzt mit reinzufuchsen. Deswegen ist jetzt Twitter bei mir weg. Aber Twitter ist, glaube ich, immer noch eine ganz gute Plattform, um so zu werben. Und dann ist so ein bisschen Learning by Doing. Und dann kam ja auch Corona und da durfte man ja auch nicht arbeiten. Und das war ja dann auch eine lange Geschichte. Das ist eine lange Geschichte gewesen jetzt. Ich hoffe jetzt nicht, dass die Leute jetzt schon eingeschlafen sind, obwohl ich gestern wieder gehört habe, dass es jemand zum Einschlafen unsere Podcasts hört.
Naja, scheinbar interessiert es ja Leute, wie man so angefangen hat und so. Aber wie es sind halt eigentlich, es sind halt nicht so spannende Storys. Und es ist nicht so, und dann ist das passiert. Keine Ahnung, es war irgendwie einfach so, ich erinnere mich noch, ich glaube, so die ersten Kontakte, die ich mit Sexarbeit hatte, habe ich auch schon ein paar Mal erzählt. Das war noch so, früher bin ich immer in den Ferien zu meiner Mama gefahren, weil ich mit meinem Papa und seiner Familie aufgewachsen bin. Und da bei Mama durfte man immer Fernsehen gucken. Bei Papa gab es kein Fernsehen. Und dann habe ich mir immer diese ganzen Shows reingezogen, so dieses Richter Alexander Holt und so.
Ich weißt auch.
So. Ja. und da gab es halt irgendwie mal so eine Folge bei so einer Richtershow, wo halt so eine Prostituierte war. Und die wurde halt dargestellt als halt so eine ziemlich coole, selbstbewusste Person. Die waren wir als Zeugin da. Ich weiß gar nicht mehr, ob die war nicht angeklagt. Die war, glaube ich, nur Zeugin.
Also Richter Alexander Holt hat dich zur Prostitution verführt?
Also ich weiß nicht. Auf jeden Fall habe ich da zum ersten Mal von diesem Job gehört. Davor wusste ich gar nicht, dass es das gibt. Und ich habe auch davon gehört, dass man damit scheinbar ganz gut Geld verdient. Weil das wurde irgendwie so gesagt. So,
wie alt warst du denn da? Weißt du das noch?
Naja, ich muss da so 10 oder so gewesen
sein. Ach so, da hast du schon sowas geguckt?
Ja, da habe ich da Fernsehen geguckt.
Aber Richter Alexander Holt mit 10?
Oder?
Vielleicht warst du auch älter.
Ich war da dritte Klasse. Wie alt ist man da in der dritten Klasse?
So ungefähr 10.
Ja, dann war ich dritte Klasse. Das weiß ich noch. Naja, genau. Und auf jeden Fall fand ich die da irgendwie cool und dachte so, hä, krass, aha, interessant. Und seitdem war das halt so im Kopf, dass es das gibt. Und dann, keine Ahnung, dann hatte ich irgendwie meine Freundin, die hat irgendwie nackt gekellnert in Australien und hat damit ultra viel Geld verdient. Weil in Australien verdient man ja eh viel Stundenlohn, so für deutsche Verhältnisse.
Geil.
Ja.
Würde ich auch mal nennen. Ich hasse Kellnern.
Nee, ich fand das auch, was sie so erzählt hat, du wirst halt tatsächlich auf irgendwelche Junggesellenabschiede und dann musst du da halt irgendwie nackt kellnern und alle glotzen
dich irgendwie. Ey, das fand ich irgendwie hot.
Ja, du fändest es natürlich hot. Aber also ich dachte mir so, gar keinen Bock drauf.
Bucht mich, um nackt für euch zu kellnern. Aber es ist mein normales Escort-Honorar. Also ich werde jetzt nicht... Ja. Ihr dürft dann auch noch mehr mit mir machen.
Ach so.
Ey, nee, aber das ist geil.
Ja, okay, stimmt.
Ich hätte so Bock, stell dir vor so einen Junggesellenabschied, du bist so nackt und kellnerst. Und dann kann dir jemand auch helfen, wie du dann die Getränke noch besser einschenkst und dir zur Hand gehen.
Hinter der Bar. Shakes. Ja, okay. Gut, dann... habe ich dich ja wieder auf Ideen gebracht. keine Ahnung, irgendwie so. Und dann, ich weiß aber gar nicht mehr, wie es dazu kam, dass ich da, ach doch, genau. Und dann hatte ich ja immer so Studierendenjobs, die mir dann immer irgendwann langweilig wurden. Also speziell so, ich habe irgendwann mal als Verkäuferin bei Nike gearbeitet und das war einfach so.
Nike hat dich zur Prostitution gebracht?
Ja, willst du das auch sagen? Nike. Nike, die Göttin der, was ist es eigentlich?
Ah ja, die Göttin, das
aber nicht zu so viel Sexgöttin, oder?
Ja, Siegesgöttin,
Siegesgöttin. Genau, weil das waren echt die schlimmsten Stunden in meinem ganzen Leben, wenn man 8 Stunden lang auf so einer Verkaufsfläche steht, von einem Laden, der Nike heißt, und irgendwie 5-mal am Tag kommt jemand und sagt, haben die auch Adidas-Schuhe oder so? Es ist einfach so,
aber das wäre ja dann eine schöne Abwechslung.
Wenn wir Adidas-Schuhe hätten.
Nee, wenn er welche will, und dann könntest du dich mit dem, und dann könntest du den umdrehen, dann könntest du sagen, ja, haben wir leider nicht da, gerade nicht da.
Ja, siehst du, du wärst eine gute Verkäuferin.
Nee, überhaupt nicht.
Doch, genau, bei dir kommt direkt so der Spirit von so, okay, ich kann jetzt umdrehen. Für mich war es einfach nur langweilig und ich habe echt, Langeweile ist für mich das Schlimmste auf der Welt.
Nike wollte dich auch nicht, ne? Du wolltest Nike nicht und ich glaube, Nike wollte dich eigentlich auch nicht haben dann.
Ja, die fanden mich auch nicht so gut. Ja, ich hatte irgendwann mal Mitarbeitergespräch und die haben mir so richtig schlechtes Feedback gegeben.
Ja, hätte ich auch.
Ich bin ja so ein Mensch, gib mir einen Job und ich mache den gut. Also wirklich, ich mache alles, was ich in meinem Leben mache, mache ich irgendwie gut. So, sorry, aber es ist so. Und ich bin so richtig aus allen Wolken gefallen, weil ich war es nicht gewohnt, dass jemand mir sagt, so, ey, du machst übrigens einen schlechten Job. Naja, aber es war einfach so. Und genau, ich habe wirklich voll oft so in der Bahn, auf dem Weg dahin, habe ich irgendwie so, war ich den Tränen nah, weil ich so dachte, nein, 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 nicht wieder 8 Stunden. Ich halte es, 8 Stunden Langeweile ist einfach für mich so der Horror. Naja, auf jeden Fall habe ich dann irgendwann, glaube ich, gegoogelt, vielleicht gibt es noch diesen Google-Verlauf von mir, Studentenjob, hoher Stundenlohn, weil ich dachte so, wenn ich schon so eine Scheiße machen muss, ey, dann, dann bitte wenigstens so kurz wie möglich. Und dann, genau, kam halt so eine Auflistung von hier, bla bla bla, das kannst du alles machen. Und ganz unten stand so, und theoretisch, aber es war so als Joke irgendwie so verpackt, weiß ich noch. So, das ist natürlich nur ein Joke, aber theoretisch bleibt ja dann, kann man ja auch immer noch seinen Körper verkaufen oder irgendwie sowas, weißt du? Also es war so, und da war ich so, okay. Genau, also das war eigentlich, glaube ich, so der Einstieg. Und dann hatte ich mir das halt so auf meine Neujahrsliste gesetzt, so an Experimenten, die ich halt mal probieren will. So, ich will dieses Jahr einmal für Sex bezahlt werden, also als Experiment halt. Und habe das dann so ein paar Friends erzählt und dann, wie das ist, kannte jemanden, der jemanden kannte, der jemanden kannte so, die das mal gemacht hat. Und dann habe ich mich mit der auf einen Kaffee getroffen und dann habe ich in der Agentur angefangen, wo sie halt damals war.
Das ist ja auch voll das krasse Beispiel dafür, dass so ein negatives Framing von irgendwas nichts bringt, wenn die Person es machen will. Also sagen wir so, ich frame Prostitution jetzt super negativ. Zum Beispiel bei mir, bei den Büchern, die ich mir ausgeliehen habe aus der Bibliothek, da ging es um Menschenhandel. Mhm. Es ging um Zwangsprostitution. Und trotzdem hat das dazu geführt, dass ich Bock hatte auf den Job. Mhm. Also egal, wie negativ du es framest, glaube ich, wenn du es halt wirklich machen willst oder die Leute, die es machen wollen, die machen es dann halt auch, egal in welchem Kontext.
Also ich bin ja auch gerade so eine Person, dann halt gerade deswegen. Also so, weil jemand mir irgendwie sagt, das darf man nicht machen oder
Weil irgendwie oft bei diesen Dokus über Sexarbeit ist es ja auch so, dass im Nachhinein immer noch so hinterhergeschoben wird. Aber es gibt ja auch Zwangsprostitution, das dürfen wir jetzt nicht vergessen. Und das dann so irgendwie noch so einrahmen damit. Ja. Damit man es bloß nicht zu positiv geframed hat, das Thema. Um bloß nicht irgendwelche jungen Frauen ins Verderben zu stürzen.
Also was ja sinnvoll ist, das müssen wir ja irgendwie auf jeden Fall auch noch drauf kommen, schon sozusagen, was sind so Red Flags? Also so, dass man wirklich sagt, hey, guck mal, wenn das dir passiert, dann sei wirklich vorsichtig. So. Mhm. Also im Sinne von, wenn da auf einmal ein Typ kommt und sagt, hey, gib mir doch 70% deiner Einnahmen und dafür kaufe ich dir eine neue Tasche oder keine Ahnung oder so.
Genau. Das läuft ja eher noch viel subtiler, aber da können wir gleich nochmal drauf eingehen.
Genau. Und dann habe ich in dieser Agentur angefangen und dann hatte ich da, glaube ich, so 5 Dates und habe sofort gemerkt, so voll mein Ding, aber ich hatte jetzt nicht so, also es war noch nicht so, dass ich Spaß beim Sex hatte oder so, sondern es war irgendwie einfach, ich fand es einfach irgendwie aufregend und cool und wollte mich dann aber irgendwie selbst darstellen und nicht über so eine komische Agentur so 0815 Dinge irgendwie machen. Und dann habe ich ja gegoogelt und dann habe ich dich gefunden und dann habe ich dir geschrieben und dann hast du mir ganz nett geantwortet, obwohl ich dir komisch geschrieben habe. und dann hast du mich in diese Welt eingeführt. Und mir ist auch aufgefallen, das ist mir letztens mal eingefallen, da habe ich es aber vergessen, im Podcast zu sagen, da haben wir irgendwie darüber geredet, von wegen so Spaß beim Sex, beim Escort-Date. Und ich weiß noch, dass ich erst angefangen habe, Spaß zu haben beim Sex, nachdem ich dich kennengelernt habe, weil tatsächlich nämlich davor in meinem Kopf noch gar nicht existiert hat, dass ich den Sex auch genießen könnte. Sondern es war für mich schon klar, das ist halt sozusagen ein Job, den ich mache. Und man findet natürlich als Prostituierte, findet man es natürlich ganz schrecklich, in alle seine Löcher penetriert zu werden. Und ich weiß noch, beim ersten Date war ich voll überrascht, dass ich es nicht schrecklich fand. Aber ich habe jetzt auch nicht irgendwie mich in so ein Mindset begeben von, ich genieße das jetzt irgendwie voll oder so. Sondern halt so, ja genau, irgendwie bin ich gar nicht auf die Idee gekommen sozusagen. Und dann hast du mir irgendwie so erzählt, dass du dabei so voll viel Spaß hast. Und dann habe ich das sozusagen auch erst wie so selbst zugelassen oder so. Oder natürlich halt auch so Sachen gemacht wie Vibrator mitgenommen und halt den Sex so mitgestaltet, dass ich halt dabei Spaß habe. Und das fand ich irgendwie auch voll interessant im Sinne von, was für Role Models geben wir, weil davor wurde mir halt gesagt, das ist halt ganz schrecklich. Und dann habe ich es natürlich auch, es ist mir gar nicht in den Sinn gekommen oder habe mir gar nicht selbst die Möglichkeit gegeben, dass es auch anders sein kann.
Ja.
Und da musste mir einfach nur mal jemand sagen von so, ich habe dabei Spaß. Und dann dachte ich, dann kann ich auch Spaß dabei haben.
Stimmt. Und es gibt halt auch nach wie vor nicht so extrem viele Medien, wo darüber erzählt wird, dass Sexarbeitende Spaß haben oder so.
Was ja auch irgendwie, also genau, es ist ja so, dass auch im sexarbeitenden Kreis das versucht wird, nicht so doll zu machen, weil da manchmal so eine wie sagt man, dieses Good Whore, Bad Whore, da gibt es auch eigentlich so ein anderes Wort für Happy Hooker-Ding oder so, wird ja manchmal kritisiert, so dass es dann so dargestellt wird wie, ah ja, das ist jetzt so der tollste Job und macht nur Spaß und dann wird so, das ist dann okay, aber jemand, und dann wird aber irgendwie abgewertet, wenn jemand nicht Spaß dabei hat oder so. Mhm. Und es ist, wir wollen ja eigentlich, dass es auch einfach anerkannt wird als einfach ätzender Job, den Leute machen, so wie ich damals bei Nike gearbeitet habe, darf man halt auch genauso ätzend finden, Sexarbeiterin sein und das halt trotzdem machen, weil man halt irgendwie Geld verdienen muss. Und das muss halt irgendwie auch okay sein.
Ja, und Happy Hookers werden halt nicht ernst genommen dann. Die sagen dann, okay, das ist eine Ausnahme.
Ja, genau.
Jede Ausnahme bestätigt die Regel oder sowas.
Ja, also es muss über alles geredet werden. Also ich finde, es müssen halt Leute sagen, hey, es ist irgendwie ein ätzender Job, aber ich mache den halt wegen Geld und bla 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 oder weil es halt der einfachste Job für mich ist oder so, der für mich am praktischsten ist sozusagen. Und es ist aber auch gut, wenn Leute halt sagen, hey, du kannst halt auch Spaß dabei haben, weil sonst kommt man vielleicht gar nicht auf die Idee. So.
Ich finde, es passt jetzt irgendwie ganz gut, das Thema reinzubringen mit dem Loverboy, weil du hast ja gerade gesagt, ich mache es, um Geld zu verdienen oder ich mache es, um Abenteuer zu haben. Es gibt verschiedene Gründe, warum wir in diesen Job eingestiegen sind. Ich bin eben aus dem Abenteuermodus darauf eingestiegen, aber auch, weil ich damit Geld verdienen will. Auf jeden Fall, weil ich finanziell frei sein wollte. Es gibt aber auch noch eine sehr, wie sagt man, subtile Methode von anderen Männern meistens, dich in die Sexarbeit sozusagen zu manipulieren. Und dann ist das eine schwierige Situation, da zu sagen, dass das eine gute Situation ist. Ich zitiere hier einmal. Es ist nämlich schon manchmal so, dass der Partner einen gewissen Einfluss auf dein Verhalten hat. Also zum Beispiel kann man sich fragen, hat mein Partner denn ein eigenes Einkommen oder hat er ein großes Einkommen oder kann er seinen Lebensstil damit alleine finanzieren oder gibt er dann auffällig viel Geld für dich und deine Schönheit aus oder tust du ihm zuliebe Dinge, die du eigentlich nicht tun willst? Hast du manchmal Angst vor ihm oder hat er Freunde, die vielleicht auch Partnerinnen haben, die Sexarbeiterinnen sind und kennt andere Frauen, die Sexarbeiterinnen sind. Und wenn du Fragen davon auch mit Ja beantworten kannst, dann könnte es eben auch sein, dass diese Person gerade dabei ist, dich in irgendeiner Form zu manipulieren, um Sexarbeit zu machen, um dann selber einen Vorteil daraus zu ziehen.
Also wenn er dann irgendwie auch anfängt, dein Geld zu verwalten oder Dates für dich auszumachen und sowas halt.
Ja, oder also, eben so, ich hab Schulden, also man hat es ist ja...
Kommt dann oft so eine total herzzerreißende Story. Ich habe Schulden wegen dem und dem und das Einzige, was wir machen könnten, aber ich will nicht, dass du das machst, aber es wäre eine Möglichkeit, wäre.
Ja, so, ja. Ich habe mich da letztens auch mit einer Aktivistin drüber unterhalten, die gesagt hat, dass diese Art von Beziehung meistens schon mit einigen Red Flags starten. Also das sind Beziehungen, die sehr krass Hochs und Tiefs haben, wo man extremst verliebt ist in die Person und dann gibt es irgendein extremes Drama und dann ist man wieder extrem verliebt und dann wieder extremes Drama. Also es ist dadurch, dass es quasi immer so einen irgend so ein Drama gibt und man das Gefühl hat, man verliert diese Person, dadurch bindet man sich noch stärker daran. Also das ist unabhängig von der Loverboy-Methode auch einfach eine toxische Beziehung, die auch so unabhängig davon auch zum Beispiel im Kontext von häuslicher Gewalt oder so auch die Vorstufe ist. Also dass du quasi bei den ersten Monaten der Beziehung schon so ein krasses Up and Down hast, so ein krasses Love-Bombing und dann wieder so ein Silent sein und dann wieder Love-Bombing. Also, dass er sich dich bombardiert mit irgendwelchen Zuneigungssachen. Und dann daraus entsteht dann so eine krasse Abhängigkeit und Unsicherheit, dass man dann eher mal Sachen macht, das könnte dann schon so anfangen mit, ja, kannst du mit dieser einen Person schlafen, dann habe ich meine Schulden getilgt. Dann, das würde mir richtig helfen.
Ja,
und
man
dann
macht so diesen, wie sagt man, dieser Frosch im Wasser, dass man so so langsam erhitzt quasi.
Genau, das ist dann so eine Rutschbahn und dann bist du irgendwie drin und merkst das gar nicht. Also die Aktivistin meinte auch, die Frauen, mit denen sie reden, klar, oft sind die relativ jung und nicht so erfahren und auch teilweise ein bisschen unsicherer da, aber die sind auch super intelligent und sind nicht jetzt dumm ja. oder so. Das kann halt wirklich vielen Leuten passieren, die da einfach nicht so drauf.
Ich glaube, das ist aber auch wieder die Repräsentation, weil man halt denkt, Sexarbeit ist das, wo man Zuhälter hat, weil so ist es irgendwie im Fernsehen oder so. Und dann gar nicht checkt, dass das eigentlich also überhaupt nicht die Realität von genau. Sexarbeit ist und es eigentlich niemand ja. so macht irgendwie. Und man da halt gerade in eine kriminelle Machenschaft reingezogen wird. Ja.
Also keine Person, die ich kenne, die wirklich auf einem sehr gesunden, freiwilligen Level Sexarbeit macht, hat einen Partner, der in irgendeiner Form diese Rolle für sie spielt. Also klar haben wir alle Partner, ja. mehr oder weniger, aber das sind wirklich Partner, die uns unterstützen. Klar geht man mal zusammen essen und dann lade ich die Person ein oder so, aber das hat dann nichts damit zu tun.
So wie halt, wenn man einen normalen Job hat und vielleicht die ist, die mehr verdient oder so.
Ja, also, genau.
Also das ist, darf man jetzt auch nicht so sagen. Also ich hatte jetzt auch lange einen Partner, der studiert hat und quasi nichts verdient hat und ja. dann natürlich habe ich halt bei im Urlaub und sowas viel mehr Sachen bezahlt, weil ja. ich halt Sachen machen wollte, die er sich sonst nicht hätte leisten können oder so. Aber das ist halt was anderes, als wenn jemand quasi dein Geld für dich verwaltet und du darüber ja. keinen Sagen mehr hast am Ende und
genau.
so und davon abhängig bist. Ja, okay. Genau, also das heißt, wenn du da unsicher bist, dann sei vorsichtig und dann schreib uns lieber eine E-Mail zu viel und sag ja. uns, hey, so ist die Situation, glaubt ihr, das ist alles legitim? Ja. Und wahrscheinlich sagen wir dann nein, wenn du schon so fragst.
Ja, du ja. hast auch, wenn du da draußen jetzt gerade anfangen willst und unsicher bist, dann schreib uns lieber eine Mail. Ich antworte auch auf Mails, wo ich das Gefühl habe, boah, da muss ich jetzt wirklich drauf antworten, da antworte ich dann auch drauf. Mhm. Also ich lese die auf jeden Fall und manchmal kann es auch sein, dass ich ein bisschen brauche, bis ich antworte, aber eigentlich bei so, mhm. wenn es darum geht, halt auch Mädels, Frauen da draußen zu schützen, dann bin ich da eigentlich sofort die Erste, die da losspringt.
Okay, wir können ja mal, also wir haben ganz viele Fragen von euch auf Instagram bekommen. Und jetzt, wo wir unseren Einstieg einmal so erzählt haben, können wir einfach mal so ein paar Fragen beantworten, würde ich sagen.
Mhm.
Sollen wir da einfach mal von oben durch?
Ja, ich würde auch. Wir versuchen sie kurz zu beantworten, weil es sind viele Fragen.
Ja.
Die erste Frage ist, wie bleibt man anonym?
Wie bleibt man anonym? Also am einfachsten ist natürlich, wenn man in einer Agentur anfängt, dann haben die das ja quasi für dich so geregelt. Ja, und sonst ist es tatsächlich ein bisschen tricky. Also, oh Gott, da könnte man jetzt viel zu sagen, aber also eh heutzutage Anonymität ist eh so, also sobald du halt Bilder von dir im Netz hast.
Von deinem Gesicht.
Also, ja.
Also ich glaube, man muss damit rechnen, dass man nicht ganz anonym bleibt. Ich glaube, man, ja. wenn man damit anfängt, da muss man so ein bisschen im Hinterkopf haben, es könnte zu 5% rauskommen oder zu 10%, dass ich das mache, je nachdem, wie groß der Balken vor deinen Augen ist. Und da muss man halt überlegen, kann ich
was
dann...
Was sind die Risiken davon?
Was sind die Risiken? Und vor allem auch, bin ich dann erpressbar? Bin ich erpressbar, sodass andere Leute mich damit vielleicht irgendwie unter Druck setzen könnten? Ja. Dann vielleicht doch bei einer Agentur, bei einer guten Agentur anfangen, da bist du noch am sichersten, weil die
übernehmen alles halt auch den ganzen Zahlungsverkehr für dich und so. Und
genau.
Genau, aber also ich, zum Beispiel bei mir war es so, ich wusste ich werde niemals angestellt arbeiten in meinem Leben, weil das ist, ich kann nicht einen Tag angestellt sein, dass jemand mir sagt, was ich tun soll. Deswegen war für mich zum Beispiel so, mir war immer klar, ich werde mein Leben lang selbstständig sein. Und da ist es zum Beispiel nicht so schlimm, wenn dann mal jemand, weil du hast dann irgendwie 20.000 Kunden in was auch immer du machst, wenn du selbstständig bist und wenn dann mal einer das rausfindet und dich deswegen nicht mehr bucht, also jetzt Kunden im Sinne von, wenn ich irgendeinen anderen Job machen würde als Sexarbeit, ne, dann wäre es so ein bisschen egal. Aber wenn du zum Beispiel angestellt bist und vielleicht auch irgendwie weißt, es ist jetzt nicht so super leicht, einen neuen Job zu finden
oder sowas.
Genau. Und also wenn, weil dann ist es wirklich so, dann muss es eine Person rausfinden, nämlich die Person, bei der du angestellt bist und die feuert dich dann oder so und dann bist du vielleicht am Arsch. Also außer du hast zum Beispiel auch einen Job, zum Beispiel, keine Ahnung, eine Freundin oder ja, wenn du jetzt irgendwie Softwareentwicklerin bist oder so, dann weißt du halt auch gut, wenn mich dann einer feuert, dann gehe ich halt zum nächsten ja. oder so. Aber genau, du kannst halt so ein bisschen gucken, was sind die Risiken, wenn eine bestimmte Person es rausfindet oder so.
Ja, oder wenn man in einem ganz kleinen Dorf wohnt,
ja.
dann ist es zum Beispiel auch echt unschön, wenn der Nachbar das
genau.
dann irgendwie rausfindet.
Und dann musst du halt überlegen, also stört mich das dann oder nicht? Also kann ich dann mit diesen Risiken umgehen, die dann passieren werden? Zum Beispiel, wenn dann alle im Dorf mich hassen. Also ich bin ja so eine Person, also so hate me. dann, ja genau, dann wäre es mir vielleicht egal. Aber ja, also genau, das sind so Fragen, die man sich stellen kann. Und dann...
jetzt klingelt der Timer.
Okay, Rubrikentimer.
Also, ich habe jetzt eine Rubrik mitgebracht. Das ist die der Anschiss, Lob und was, wie heißt das eigentlich nochmal? Lob und Tadel.
Lob und Tadel, ja.
Wir brauchen bitte den Lob und Tadel-Jingle. Werbung.
Boah, ich habe mal wieder so ein richtig tolles Fundstück auf Cheeks entdeckt. Ich bin gerade richtig begeistert und freue mich total darüber, das gefunden zu haben. Weil was mich ja bei Pornos manchmal so ein bisschen stört, ist, dass es ja so ja sehr genitalienfokussiert ist. Und das macht irgendwie bei mir, dass ich dann schon davon so sehr horny werde, aber gefühlt so alles so sehr, sehr schnell geht. Also ich komme dann irgendwie noch schneller und es fühlt sich alles so ein bisschen flacher irgendwie auch an oder so. Und unsere Lieblings-Porno-Plattform Cheeks, oder eigentlich muss man sagen Sexual Wellness-Plattform Cheeks, mag ich ja deswegen auch so doll, weil die halt wirklich nicht nur so den Standard-Porno haben, sondern einfach total viele verschiedene Kategorien und wirklich liebevoll kuratierte Filme, diverse Filme, wo es halt wirklich um Genuss, Sinnlichkeit und Selbstermächtigung geht. Und mein neuer absoluter Lieblingsfilm heißt Hot Oil Seduction. Und es ist einfach so, oh, es ist so sexy. Es sind so ein Mann und eine Frau, die sich einfach gegenseitig so mit heißem Öl in so richtig guter Stimmung, also jemand hat Ahnung von, man muss Kerzen anmachen und für gute Lichtverhältnisse sorgen, sich so gegenseitig einreiben und auch Sex haben, aber es wird die ganze Zeit nicht so, was man so aus diesen typischen Pornos kennt, so frontal einfach auf den Schwanz gefilmt oder so, sondern man erahnt irgendwie mehr, wie sie miteinander Sex haben. Und das ist so genau das, wonach ich richtig lange gesucht habe, weil ich oft so Sexszenen in Spielfilmen zum Beispiel viel sexier finde als so Standard-Pornos. Und das ist jetzt so die Mischung aus Standard-Porno, der auch 20 Minuten lang ist. Das heißt, man muss auch nicht irgendwie innerhalb von 3 Minuten fertig werden oder so. Der halt total sexy und erotisch ist und aber eben gleichzeitig so Platz für Fantasie lässt. Ja, deswegen freue ich mich gerade echt richtig doll, dass ich den gefunden habe. Ja, und wenn du dich mit mir mitfreuen willst über diesen kleinen Schatz, den ich da geborgen habe bei Cheeks, dann schau doch mal bei Cheeks vorbei. Wie gesagt, Cheeks ist unsere Lieblings-Sexual-Wellness-Plattform. Die haben tatsächlich nicht nur erotische Filme, sondern auch Audios und auch so Workshops und Education-Videos. Und das Ganze ohne irgendwie so Schmuddelgefühl, sondern ja, es ist einfach eine schöne Website. Und die findest du unter getcheeks.com, also getcheeks.com. Und das Beste, mit unserem Code Geliebte auf Zeit, alles groß und zusammengeschrieben, bekommst du 7 Tage Cheeks komplett kostenlos. Also eine Woche voller Entspannung, Neugier, Fantasie und du hast eine Woche Zeit, dir jeden Tag meinen neuen Lieblingsporno anzuschauen. Den Code und den Link zu Cheeks findest du natürlich wie immer unten in den Shownotes.
Werbung Ende.
Lob.
Good boy.
Und Tadel.
Du böser Junge.
Und zwar habe ich mich heute Morgen sehr aufgeregt über ein YouTube-Video. Ich muss jetzt versuchen, das ganz schnell zusammenzufassen. Mhm. Also es ist ein 20-minütiges Video von...
Eigentlich ist es auch die falsche Nutzung von Lob und Tadel, will ich mal sagen. Weil ich will ja eigentlich, dass Lob und Tadel so eine Rubrik wird, wo wir immer so vor allem Männer tadeln, wenn sie irgendwelche Sachen machen, die wir doof finden. Zum Beispiel...
machen wir ja hier.
Die ja, stimmt, aber das ist so ein, ich meine ja eher so beim Sex, ich will, wenn er irgendwie ohne Kleid geht oder so, weißt du. Aber wir können es trotzdem benutzen, ich will es nur einmal gesagt haben, weil ich will ja eigentlich auch, dass Leute uns ihre Lob und Tadels zuschicken. Ja. Das heißt, so ist es gemeint und jetzt machen wir das aber so eine kleine Abwandlung davon, weil Luisa sich heute Morgen schon über einen Mann aufgeregt hat und deswegen tadeln wir den jetzt.
Ja, und zwar geht es um, also ein Video, das wurde von Marvin, der relativ viele Follower hat auf YouTube. Ich kannte ihn nicht, aber ihr kennt ihn ja vielleicht, rausgebracht. Und er hatte anscheinend schon so ein paar kritische Videos zum Thema Sexarbeit gedreht, die mit Sicherheit auch einen interessanten Kern haben. Da ging es um Zwangsprostitution und solche Sachen. Ich habe aber auch das Gefühl, er hat eine sehr krass vorgefertigte Meinung. Und daraufhin hat ihm eine Hörerin oder eine Seherin,
eine Seherin,
eine Userin, eine Nutzerin von YouTube Oh mein Gott.
Wie sagt man das ja? Naja, ich glaube, ihr wisst, was wir meinen, ja. Mhm.
Geschrieben und gesagt, hey, ich bin Sexarbeiterin und so wie du das darstellst, ist sehr einseitig, ich mache meinen Job freiwillig, bla bla bla. So wie wir beide halt. Mhm. Und dann hat er sie interviewt und das fand ich schon mal einen richtig guten Move. Mhm. Und er hat es so eingeleitet mit, ich bin ja relativ kritisch. Und dann kam ein sehr langes Interview mit ihr, das auch nachgesprochen wurde mit verzerrtem Gesicht und so, wo ich gedacht habe, Slay Girl, also du bist super, kannst du dich bitte bei uns melden? Wir finden dich toll, weil du hast wirklich, die hat so gute Sachen gesagt und so auf den Punkt gebracht, an so vielen Stellen, auch wichtige Sätze gesagt, wo es auch ums Thema ging. Nordisches Modell, Sexkaufverbot, bla bla bla. Insgesamt einfach top. Da hätte man es dann stehen lassen können, weil er hat ja auch kritische Videos gemacht und hat am vorher ja auch eingeleitet damit.
Dass er kritisch ist, ja.
Um dann in den letzten 3 Minuten seines Videos diese Frau eigentlich für verrückt zu erklären. Also im Grunde macht er dann, weil er nämlich dann eine Psychologin eingeladen hat, die letzten 3 Minuten seines Videos, die dann nochmal zu Wort kommt. Mhm. Und die Psychologin sagt ein paar Sachen über Sexarbeitende, spiele ich gleich vor. Und ich finde es einfach so krass, dass sie im Grunde dieser Person dann abspricht, dass alles davor nur Sinn, also gesagt, so im Prinzip. Und ich spiele das jetzt einmal vor.
Mich natürlich weniger. Ich möchte das keiner einzelnen Person absprechen, aber wenn Sie mich als Fachfrau fragen, muss ich einfach sagen, der Großteil ist vortraumatisiert. Die allermeisten tun es nicht freiwillig, sondern sie geraten in Not- und Zwangslagen. Und selbst wer freiwillig anfängt, bleibt vielleicht unfreiwillig drinnen.
Können Sie mal beschreiben, wenn eine Frau in der Prostitution...
Also es geht jetzt noch so weiter, das sind ja 3 Minuten und ich habe die Frau natürlich auch gegoogelt und rate mal, sie ist natürlich auch Interessensvertreterin und ich finde es einfach krass, eine Fachperson einzuladen oder sie als Fachperson vorzustellen, wenn sie im Grunde eine Aktivistin ist. Und zwar ist sie bei der SPD, bei den SPD-Frauen und ist Traumatherapeutin. Und Mitgründerin der Initiative Karlsruhe gegen Sexkauf für einen Kurswechsel beim Thema Prostitution und Pornografie. Also das heißt, sie ist eigentlich schon sehr stark ideologisch damit verankert. Am Ende wird auch nochmal von ihm dann irgendwie so eine Zahl in den Raum geworfen. Ja, so, das kann schon sein, dass die eine jetzt freiwillig ist, aber 90% sind ja nicht freiwillig. Und dann frage ich mich wieder, woher kommt diese Zahl? Ich denke mir, warum? Und das ist der Anschiss eigentlich. Marvin, wenn du einen so krasse Reichweite hast, dann recherchier doch bitte die Zahl 90%. Mhm. Du kannst doch nicht einfach sagen, ja, 90%. Ja. Ich sage ja auch nicht, 90%, keine Ahnung, 90% der Limonaden werden unter Zwangsarbeit hergestellt oder sowas.
Ja, gut, dass du den Vergleich nochmal reingebracht hast. Jetzt ist total klar, worum es geht.
Aber wenn du jetzt eine Limonade kaufst, Linie, sei dir bitte sicher, dass die Limonade unter artgerechten Bedingungen hergestellt wurde, dass die Mitarbeitenden der Limonadenfirma nicht ausgebeutet werden.
Ja, vielleicht hast du auch da sogar einen Good Point, man weiß es ja nicht. Aber es ist halt einfach eine ausgedachte Zahl. Also vielleicht nochmal, das Problem ist ja, dass halt diese angebliche Expertin, genau, hast du ja schon gesagt, ist halt eigentlich eine Interessenvertreterin und keine neutrale Expertin. Und zweitens ist es halt auch immer geil, wenn eine Traumatherapeutin sagt, alle Sexarbeitenden, die ich kenne, sind traumatisiert. So, surprise, du bist eine Traumatherapeutin. Ja. Zu dir kommen genau die Sexarbeitenden, die traumatisiert sind. So, weil die, die nicht traumatisiert sind, die triffst du als Traumatherapeutin halt einfach zufällig
genau,
nicht.
Genau, ich finde es aber krass, dass ihr der Zusammenhang nicht klar ist.
Ja.
Das finde ich, ich könnte ja auch sagen, irgendwie, die Welt besteht
alle
nur
Männer
aus
sind
Männer, weil mich treffen nur Männer. Ja.
Also ich glaube so 90% der Bevölkerung, na, warte, nee, 95% sind Männer ungefähr,
ja,
oder?
Ja, 95% der Bevölkerung sind Männer, weil ich lerne ja eigentlich hauptsächlich Männer kennen in meinem.
Und irgendwie alle, das ist ja ganz schön, ich habe festgestellt, dass alle Männer auf der Welt mit mir Sex haben wollen.
Alle wollen eigentlich am Ende mich.
Das ist auch schön, ja.
Fakt ist einfach, dass Marvin diese 90% nicht recherchiert hat. Es gibt einfach keine Fakten, die das belegen, dass es 90% sind. Es deutet eher darauf hin, dass es ein ganz niedriger Prozentsatz ist von Menschen. Und ich finde es einfach heftig, wie man eine Person erstmal zu Wort kommen lassen kann und dann am Ende noch so einen 3-Minuten-Schnipp hinten dran schnipselt und ihr komplett alles abspricht, was sie gesagt hat dadurch.
Man muss aber vielleicht auch dazu sagen, so, dass halt so InfluencerInnen oder also so Menschen, die haben halt auch einfach Angst und so, wenn du halt was Positives über Sexarbeit sagst, dann kriegst du halt einen Shitstorm. Ist halt einfach so. Und das ist halt die safe Option, am Ende halt nochmal was Kritisches ranzuhängen. Also so, vielleicht kann ja, man das so ein bisschen, ist es trotzdem auch scheiße, aber es ist halt auch, also genau, ich, ja.
Das war auf jeden Fall schon tendenziös. Also man kann ja auch einen Disclaimer machen und sagen so, hey, ich weiß es nicht, Leute, das sind die Zahlen. I don't know.
Ja.
Es gibt so und so viel
trotzdem
Opfer.
Trotzdem ist das halt einfach die safe Option, um keinen Shitstorm zu kriegen, wenn du so. Und ich finde es nicht gut, weil ich finde so, ja, dann darfst du halt nicht auf Kosten der Menschen gehen, die
ich. Dann mach einfach kein Video. Ganz ehrlich, dann mach einfach kein Video. Dann soll Marvin einfach über andere Themen Videos machen. Wenn er ein Problem damit hat, das richtig zu recherchieren, dann soll er ein Video über Mohnblumen machen oder so.
Ja.
Okay. Dann kriegt er keinen Shitstorm.
Naja.
Das ist der Anschiss.
Ja.
Das ist der, ja.
Okay. Gut. Ich würde sagen, wir gehen zurück zum Thema Escort-Einstieg und euren Fragen. Also, die nächste Frage ist, ist der Hurenpass verpflichtend?
Da gibt es eine ganz einfache Antwort drauf, nämlich, ja, es ist verpflichtend.
Und sehr nervig, und wenn du es nicht machst, dann wird dir aber auch nicht der Kopf abgehackt, sondern dann ist es halt, ne, das hatten wir doch letztens in
so einem
Interview,
stimmt, das ist
eine Ordnungswidrigkeit oder so.
Ja.
Und dann musst du halt, wenn du erwischt wird, was eh extremst unwahrscheinlich ist, musst du halt irgendwie so eine Strafe zahlen.
So wie falsch parken oder so ist das.
Ja, genau.
Also ich dachte auch immer, es ist richtig schlimm, aber es ist gar nicht schlimm. Aber man kann auch gar nicht in einem Bordell oder so arbeiten, ohne diesen hohen Pass zu haben, weil das kontrolliert halt auch die Person, die das Bordell leitet.
Ja. Hm. Ja.
Ist Agentur besser oder Indie-Escort?
Also in der Agentur hast du halt natürlich viel mehr Abgaben, weil du halt Provision zahlen musst, aber du hast halt auch viel weniger Arbeit, und vor allem, wenn du, also wenn du halt Indie-Escort anfängst und noch keine Reichweite hast oder noch nicht weißt, dich mit Marketing auskennst oder so, kann es halt sein, dass du als Indie-Escort zwar keine Provision zahlen musst, aber auch einfach keine Dates hast. So.
Ja.
Und in der Agentur hast du dann halt vielleicht, genau, höhere Sicherheit, dass du dann tatsächlich auch Dates hast und dann tatsächlich halt auch Geld verdienst und so. Das heißt, genau, das kann man so nicht so genau sagen. Ja, bei Agentur guck halt, dass es irgendwie eine gute Agentur ist, die irgendwie seriös sind und möglichst auch so, ja, irgendwie für dich da sind und
dir
Fragen beantworten. Ja, genau. Und cool ist halt auch, wenn die mit den Escorts untereinander zum Beispiel auch manchmal so Treffen haben oder Kontakt herstellen, damit du auch irgendwie andere Kolleginnen kennenlernen kannst. Also generell, ich würde sagen, das Wichtigste ist halt, dass du Kolleginnen kennst.
Mhm. Egal, ob du jetzt in der Agentur bist oder Indie bist,
ja,
ist
genau,
es
dass
total
du irgendwie
wichtig.
Vernetzt bist, so ein bisschen.
Und man
genau.
kann sich auch über Twitter zum Beispiel vernetzen.
Ja, oder über irgendwelche Vereine oder Hydra, oder kannst einfach mal googeln, Sexarbeitsstammtisch und deine Stadt oder irgendwie sowas oder so. Genau. Wie kann ich spezielle KundInnen anziehen mit besonderen persönlichen Anforderungen?
Ja, das ist ganz einfach auch, indem man seine Fotos zum Beispiel so ein bisschen mehr in die Richtung macht. Also wenn ich jetzt zum Beispiel mehr so in Richtung Latex-BDSM gehe, dann mache ich halt solche Fotos. Oder wenn ich jetzt mehr in Richtung Girlfriend-Experience gehe, mache ich dann eher so süße Fotos mit viel Lachen und Kleidern und so. Kommt dann, also ich glaube, wenn man die Fotos so authentisch macht, wie man kann, dann findet man auch die Kunden, die authentisch zu einem passen.
Ja, ist halt so, ist halt wieder Marketing. Kannst dich einfach auch mal so ein bisschen begoogeln oder bechat-GPTen lassen über so Marketing-Skills, wie wirkt welche Farbe oder so. Zum Beispiel,
stimmt, du bist ja richtig nerdig, was das betrifft.
Ja, also jetzt auch nicht so richtig, aber halt so ein bisschen, zum Beispiel bei mir war immer klar, ich will eher so eine ganz so ruhige Person sein, wo eher so Leute hinkommen, die zum Beispiel Angst haben, in der Realität Frauen anzusprechen oder so, und bei mir so denken, okay, da kann ich so voll entspannen und muss nichts leisten. Deswegen habe ich halt eher so rosa und Brauntöne oder so. Und du hast ja eher so eine königliche Ausstrahlung von so, ich so, ne, du kommst
Lady-mäßig.
Dann so, genau, deswegen hast du ja auch eher so, ich weiß gar nicht, ich glaube auch so wie so Oliv und Rot und Lila oder so, irgendwie so
ich
eher so
mittlerweile
königliche
meine
Farben,
ne? Ein bisschen geändert. Ich habe die Farben gar nicht nach der Farbtheorie gemacht. Du kannst mir ja mal sagen, ob die Farben auf meiner Website jetzt angemessen sind für mich. Ich habe eher so jetzt dunkelblau und so einen und so einen Senfgelb-Ton.
Genau, oder zum Beispiel,
und
ich finde auch zum Beispiel Niki Blaus, so eine Freundin von mir, Website total krass, die ist halt so richtig artsy, und da kommen halt auch ihre Kundschaft, sind halt dann auch irgendwie so irgendwelche Kunstleute und so. Also genau, du kannst halt schauen, genau, also ich würde halt nicht eine Website machen, so wie sie einfach jeder hat, und dann irgendwie so ein schickes Foto in High Heels vor einer offenen Autotür oder so. Das war irgendwie früher immer noch so ein Ding, keine Ahnung, dass man halt so Standard-Escort-Fotos gemacht hat. Da gab es irgendwie so immer die gleichen.
Und vor
das war, ja, irgendwie habe ich so voll oft so irgendwie, dass so eine in so einem Mini-Kleid und High Heels vor einem Auto steht oder so, keine Ahnung. genau, sondern guck halt so, wen willst du ansprechen oder wie willst du dich selbst darstellen?
Wer bist du selbst?
Ja,
auch.
Das muss ja gar nicht unbedingt. Du kannst ja schon auch eine Künstler-Persona,
Person, ja. Genau. Wer ist deine Escort-Persona?
Ja.
Stimmt.
Und dann kannst du auch die Texte so ein bisschen so schreiben, dass es halt in die Richtung geht. Also willst du eher so süße, verspielte Texte oder eher so business-like Texte oder so? Also genau das.
Ich finde auch, man sollte die Texte tatsächlich selber schreiben. Ich finde, man erkennt es, wenn ChatGPT den Text geschrieben hat. Also klar kann man sich da so Inspiration holen, aber ich denke, der Tonfall und ich lese so viel aus Texten raus. Mhm. Wie ist die Person drauf? Das lese ich so, so sehr.
Ich muss meine Texte mal überarbeiten. Ich habe die halt, als ich angefangen vor 6 Jahren mal geschrieben.
Und ich muss meinen Text auch mal überarbeiten. Naja. Was ihr auf keinen Fall machen sollt, ist Texte von anderen Leuten stehlen. Aus verschiedensten Gründen. SEO-technisch ist das, also Marketing, Online-Marketing-technisch ist das richtig schwierig, wenn ein Text von zum Beispiel Lenia kopiert wird von ihrer Seite und dann auf deiner Website erscheint oder so. Das soll man auch nicht machen. Und da kriegt man auch richtig Probleme.
Das macht jetzt, glaube ich, eh niemand, oder?
Ich glaube schon, dass es da so die ein oder anderen Probleme mal gab. Und ich weiß auch, dass die Community darauf richtig allergisch reagiert, wenn man da irgendwelche Worte oder Texte klaut. Ich habe ja auch deswegen Probleme gekriegt, als ich angefangen habe, weil ich meine Independent-Seite gemacht habe. Und dann habe ich das Wort, ich habe es gewagt, das Wort Ménage à trois. Ich weiß nicht, wie man es ausspricht, zu benutzen für Dreier.
Ah ja.
Und irgendwie hat es irgendjemand genervt. Ich denke so, das ist ja ein normales Wort, aber da war dann schon Alarm.
Okay.
Da habe ich dann schon eine Hassnachricht bekommen.
Na gut. Wie inseriert man ohne Agentur?
Ja, da haben wir eigentlich gerade viel schon drüber geredet, eine eigene Website machen. Dann geht man aber unter.
Ja, ich glaube aber, die meisten machen es über Kauf mich zum Beispiel.
Ja. Und es gibt noch so eine Seite, die heißt irgendwie Finesse.
Finesse Escort, aber da bin ich, glaube ich, auch mal gewesen. Da habe ich, glaube ich, nie irgendeine Anfrage bekommen. Und dann gibt es auch noch Tryst, also TRYST, aber das ist, glaube ich, eher so ein bisschen international. Da habe ich auch vielleicht, also ich habe da, glaube ich, auch irgendwann mal so ein Profil gemacht und weiß nicht, ich habe vielleicht so drei Anfragen oder so.
69 oder so, habe ich vorhin gehört.
Kenn ich nicht.
Gut sein, oder?
Genau, da gibt es halt noch markt.de. Das also
auf keinen Fall, auf keinen Fall. Auf keinen Fall bei markt.de.
Lisa, nur weil du einmal von irgendjemandem gehört hast, dass sie da eine schlechte Erfahrung hatte, kannst du jetzt noch nicht schon wieder eine ganze Dings generalisieren und sagen, auf keinen Fall.
Ich weiß nicht. Dann lieber bei Kauf mich. Weil da ist man zumindest noch mal.
Also ich kenne auch Leute, die bei markt.de sind.
Ja.
Sag ich jetzt nicht. doch zum Beispiel eine Shibari-Künstlerin, die mit der ich letztens eine ganz tolle Session hatte.
Mm. Passt einfach auf im Internet. Es ist gefährlich.
Genau, du kriegst halt so. Naja, ja, wenn man halt sehr naiv ist. Naja, nein, also genau, du musst dir dann halt, kriegst halt da mehr so Fake-Anfragen und ist so ein bisschen nerviger und du kriegst irgendwie ätzende Leute, die dir ätzende Sachen schreiben. Ja.
Und bei Kauf mich ist es zum Beispiel so, dass man da ja ein Profil anlegt und dann kriegt man auch Bewertungen und dann weiß man so, die Person existiert wirklich. Und wenn ich mit der Person schreibe und die hat schon 5 Bewertungen von verschiedenen Anbieterinnen, die es auch schon wirklich gibt, dann ist das natürlich viel sicherer, als wenn du irgendeine Annonce bei markt.de reinstellst und dann fährst du zu dem nach Hause.
Ich weiß nicht, wie das bei markt.de ist, ja.
Also das gibt ja eh so ein paar Sicherheitsthemen, glaube ich, über die wir auch nochmal reden.
Genau, aber ich weiß halt auch nicht, wie gut, also ich habe zum Beispiel eine Freundin, die, glaube ich, bei markt.de letztens ein Profil gemacht hat und, glaube ich, also vor ein paar Monaten.
Reden wir jetzt so viel über diese Plattform?
Nicht bei markt.de, sorry, bei Kauf mich.
Ach so.
Und da, glaube ich, irgendwie nur so 2 Dates oder sowas in jetzt so 3 Monaten oder sowas.
Vielleicht, weil sie also noch nicht so viel Reviews hatte.
Ja, genau, also ich glaube, und was halt ich glaube, da sind halt auch einfach sehr viele Leute, also du musst wahrscheinlich auch dann irgendwie ein besonderes Profil, weiß ich nicht. Also, naja, genau.
Damit kennen wir uns leider
damit
nicht.
Also,
ich habe tatsächlich mal mit 20 oder so, also bei meinem ersten Escort-Versuch, mal so einen Tag bei Kauf mich inseriert und dann habe ich hunderte Nachrichten bekommen, hunderte auf einen Schlag. Aber auch so, ist viel zu teuer und so.
Geil. Okay. Wie geht ihr mit Infektionsgefahr um?
Ja, also ich habe eine HPV-Impfung, du auch wahrscheinlich.
Mhm.
Und natürlich benutzen wir immer Kondome und damit ist man safer, aber es ist nie ganz safe. Mhm. Also ich glaube, wenn man totale Panik hat, dann
ist es nicht der richtige
darf man
Job
keinen
für einen.
Sex haben.
Ja, also natürlich noch ganz wichtig, dass man sich halt regelmäßig testet, weil die allermeisten Krankheiten sind halt eigentlich nur schlimm, wenn man sie nicht entdeckt. Also so Syphilis und so kann man halt voll einfach mit Antibiotikum behandeln, aber was halt richtig Schlimmes ist, wenn du das halt irgendwie 10 Jahre hast, ohne es zu wissen, weil dann können da ganz schlimme Sachen passieren. Ich glaube, dann kann deine, was war das, Leber oder irgendwas geht dann kaputt. Naja.
Alles gefährliches Halbwissen.
Genau,
gefährliches Halbwissen. Regelmäßiges Testen.
Also genau, regelmäßiges Testen
alle
ist sehr wichtig.
STIs alle 3 Monate. Ja.
Genau. Und ich gucke halt schon auch so, also dann gibt es ja eben so ein paar Sachen, irgendwie so Herpes oder so, das sieht man ja auch. Also das heißt, so, ich guck halt auch schon, weil dann muss man natürlich generell auf Hautkontakt und so verzichten.
Ja, und wenn man auch Herpes an der Lippe hat, dann soll man kein Küssen und auch kein Oralverkehr natürlich haben. Das ist total wichtig, dass man das. Ja. Ich würde einfach mich von der Person fernhalten, wenn die Lippen Herpes hat.
Ja. Genau, und mit dieser Impfung muss man vielleicht noch dazu sagen, aber das wissen wahrscheinlich auch die meisten. Ah ja, genau, HPV und ich meinte auch noch Hepatitis, ne? Kann man ja auch impfen lassen und je nachdem, wann man geboren ist, hat man das sowieso schon.
Ich habe das.
Genau, aber du hattest es noch nicht sowieso schon, sondern du musst es dann irgendwann mal gemacht haben. Und,
kann sein.
Genau. Und selbst wenn, soll man es, glaube ich, auch alle 10 Jahre auffrischen. Das heißt, genau, guck nochmal an deinem Impfpass, weil Hepatitis ist ja auch so eine Sache, die man irgendwie so über Körperflüssigkeiten und so bekommen kann. Genau.
Okay, die nächste Frage ist, ist Arbeit als Escort ohne sexuelle Interaktion möglich? Kriege ich auch öfter mal die Frage.
Das denken Leute halt immer. Eine Escort ist das, wo man dann nur so mit Leuten essen geht und keinen Sex hat und so. Habe ich jetzt noch nie von gehört. Also natürlich gibt es manchmal selten solche Dates. Oder es gibt auch öfter mal Dates, wo man keine Penetration hat, weil zum Beispiel die Person gar keine Erektion hat oder irgendwas anderes will oder so. Aber jetzt so Escort, so wie man das so aus Filmen irgendwie so denkt, dass man dann nur mit Leuten schick essen geht, gibt es, glaube ich, nicht. Habe ich noch nie gehört.
Würde ich auch sagen, eher nicht.
Ja.
Was sind die wichtigsten Dinge, die man sich bewusst sein sollte, bevor man mit Sexarbeit anfängt?
Ah, warte mal, mir fällt gerade noch eine Sache kurz zur Frage davor ein. Mhm. Was man natürlich machen kann, ist, es gibt ja zum Beispiel so Kuscheltherapie. Da hatten wir auch mal ein Interview mit jemandem. Oder natürlich auch so Kinky und also so Domina oder Kink Sachen oder Tantra-Sachen, wo halt nicht Penetrationssex irgendwie dann gemacht wird, aber
dann trotzdem sexuelle Interaktion.
Genau, aber vielleicht so, falls jetzt jemand sagt, oh, ich will irgendwie halt keinen Penetrationssex haben, aber trotzdem in die Richtung irgendwas machen, könnte man sich sowas auch nochmal anschauen. So. Mhm. Okay, was war jetzt die wichtigsten Dinge, die man sich bewusst machen sollte, bevor man anfängt? Was sagst du dazu?
Warum mache ich das? Also warum will ich das machen? Wir haben ja schon über das Thema Loverboy-Methode geredet. Und dann sollte man sich eben bewusst sein, dass das ein stigmatisierter Beruf ist, dass man auf jeden Fall in irgendeiner Form stigmatisiert wird, dass man dem begegnen muss. Also zum Beispiel, ich hatte Anfang 20 auch eine Therapie gemacht, weil ich ja wegen der Pille so krasse Depressionen hatte. Keiner hat die Pille erkannt, aber meine Therapeutin hat
aber Sexarbeit wurde erkannt.
Ja. Die hat dann gesagt, wenn ich mit Sexarbeit anfange, könnte sie mich nicht mehr weiter therapieren. Weil das ginge dann nicht, weil das würde meine Symptome verändern und verstecken oder keine Ahnung, was sie es begründet hat. Aber sie hat auf jeden Fall gesagt,
Also, ja, aber das kann halt sein, dass sich Freundinnen, Familienangehörige von dir abwenden. Solche Sachen. Also genau, wie hate-resistent bist du? Wo man dazu sagen muss, du zum Beispiel bist ja zero hate-resistent.
Also ja.
Genau. Aber kommst ja trotzdem ganz gut klar. Also das heißt, irgendwie, aber gut, du vergisst dann auch schnell Sachen. Das heißt, du wirst dann gehatet und dann vergisst du es aber vielleicht auch wieder.
Ja, das ist auf jeden Fall meine Rettung. Und ja, ich glaube, es wird auch so sein, dass manchmal, wenn man einen schlechten Tag hat oder so, dass dann Leute sagen, ja, das ist bestimmt wegen der Sexarbeit. Du solltest damit aufhören. Oder wenn man mal ein schlechtes Date hatte und einer Person erzählt, die nicht Sexarbeit macht, dass man ein schlechtes Date hatte, dann sagt die Person auf jeden Fall, ja, aber das ist doch so schlimm, hör doch auf damit oder so. Da muss man auch mit rechnen.
Und das hört sich jetzt irgendwie so an wie, ja, ist doch nicht so schlimm, wenn das mal jemand sagt. Aber irgendwie, wenn man den Job dann ein paar Jahre macht, wird es irgendwann echt verletzend. Also ich hatte auch letztens eine Freundin zum Beispiel, die auch Sexarbeit macht. Und die hatte so privat irgendwie voll die Troubles und hat dann so einer richtig engen Freundin irgendwie nur so geschrieben, boah, irgendwie, weiß ich gar nicht, vielleicht meinte sie sowas wie, boah, Männer schon wieder, mir geht's gerade richtig schlecht. Und dann hat die Freundin irgendwie so geantwortet, war was im Job oder so. Und man fühlt sich dann halt so richtig ungesehen, weil das ist für jemanden, der halt in diesem Job arbeitet, so total klar, dass eigentlich die meisten Dramen sind halt irgendwie mit irgendwelchen privaten Dudes, die irgendwie Arschlöcher sind. Und wenn dann irgendwie so enge Freundinnen von dir oder so, dann so direkt so, oh, ist in deinem Job irgendwas schlimm oder so, dann, ja, keine Ahnung, man fühlt sich einfach die ganze Zeit sehr ungesehen und das ist echt schlimm und verletzend. Also es ist irgendwie so, genau, man darf das nicht abtun. Also so wie, ach, ist doch nicht so schlimm, wenn mal jemand auf YouTube einen doofen Kommentar schreibt oder so. Nee, es wird dich irgendwann richtig doll verletzen. So. Mhm. Also ja, dann
sitzt es tief. Ja. Und ich glaube, man sollte sich auch darüber bewusst sein, dass man damit dann umgeht, wenn man datet, also wenn man privat noch datet oder eine Partnerschaft sucht oder so. Weil ich denke, der beste Weg dafür ist, damit offen umzugehen, auf jeden Fall. Und dann gibt's halt Leute, die können das nicht ertragen und die sagen dann, ich kann nicht mit dir zusammen sein, ich könnte das nie. Und das macht einen ja dann auch wieder fertig. Es gibt aber durchaus auch Menschen, die trotzdem mit einem zusammen sein wollen, die einen so lieben, wie man halt ist. Und das mit der Sexarbeit zusammen. Und diese Leute gibt es und die muss man halt nur finden. Und man darf sich dann nicht von verunsichern lassen, dass es auch Leute gibt, die damit eben nicht zurechtkommen, was auch deren gutes Recht ist, aber das hat dann nichts mit dir zu tun.
Ja. Und ganz wichtig ist noch, du solltest dir bewusst machen, ob du ein Support-Netzwerk hast und Leute, mit denen du dich austauschen kannst darüber. Das ist auch extrem wichtig. Also wenn du halt zum Beispiel mal ein ätzendes Date hast, kannst du das jemandem erzählen. Wenn du mal ein richtig, richtig geiles Date hast, kannst du das jemandem erzählen. Ja, und am erzählen,
besten weil eine Kollegin.
Ist auch wichtig.
Ja.
Genau, die das dann halt auch verstehen kann. Ja, genau. Sowas wäre auch ziemlich wichtig, würde ich sagen. Ja. Und vielleicht würde ich noch sagen, was ist dein Zukunftsplan? Weil das ist halt was halt passieren kann, dass man irgendwie dann merkt, ach cool, jetzt verdiene ich ja genug Geld damit und kann es ja jetzt machen und so. Und aber zum Beispiel willst du vielleicht irgendwann mal einen monogamen Partner und ein Kind oder sowas. Und das heißt, oder es gibt irgendeinen anderen Grund, warum du das nicht sehr lange machen kannst. Und dann ist es halt gefährlich, wenn man dann so seine ganzen Zukunftspläne über Bord schmeißt, weil man es jetzt gerade nicht braucht und so sehr im Moment lebt. Also, dass du dir schon wie so einen Plan machst oder so eine Timeline von so, das ist das Ziel, wo es irgendwie hingehen soll oder so.
Und ganz wichtig, das Geld, was man über Sexarbeit verdient, abgesehen davon, dass man sich immer die Hälfte zurücklegen muss wegen der Steuern, abgesehen davon ist dieses Geld ja nicht jeden Monat da verlässlich. Es gibt teilweise Monate, hatte ich auch schon, wo ich 2 Monate lang keine einzige E-Mail bekommen habe und kein Mensch mich treffen will. Das gibt's. Und es ist ein Business, wo es manchmal irgendwie super läuft und manchmal nicht. Oder sagen wir mal, du bist richtig krank und kannst 3-4 Monate nicht arbeiten, weil du dir den Arm gebrochen hast oder so. Und dann darf nicht deine Miete von diesem Geld die ganze Zeit bezahlt werden, ohne dass es einen Puffer gibt. Also man muss sich erstmal einen Puffer aufbauen und man darf nicht über seine Verhältnisse leben, sondern ganz im Gegenteil, man sollte immer schauen, dass man keine teuren Handtaschen und Sachen und sein Geld da rein versenkt, sondern dass man das Geld zurücklegt für die Zeit, wo man aufhören will mit dem Job. Weil es könnte sein, dass ich von einem Tag auf den anderen sage, ich will nie wieder in meinem Leben einen Penis sehen.
Oder jetzt mal für ein paar Wochen nicht mehr, weil ich keinen Bock mehr drauf
und dann
habe oder so.
Es ist mega wichtig, dass du da den finanziellen Puffer hast, zu sagen, ja, das geht noch und ich suche mir noch einen Job und kann dann irgendwie im Café arbeiten oder sonst irgendwas machen. Und dann reicht auch der Lohn, den ich im Café verdiene, für meine Miete. Ich kann nicht in einer Wohnung wohnen, vor allem nicht am Anfang, wenn ich jetzt gerade irgendwie angefangen habe, super viel Geld verdiene, dann irgendwie plötzlich sagen, okay, ich ziehe jetzt um und gönne mir jetzt eine riesige Wohnung oder kaufe mir irgendwie ein teures Auto oder sowas, sondern da halt irgendwie aufpassen, weil dann kommt man nämlich auch in eine Abhängigkeit von diesem Job.
Ja, genau. Ich sehe das ja immer so ein bisschen anders. Weil
du hast ja auch finanziell Puffer aufgebaut. Du hast ja nicht.
Ja, klar, ich mache natürlich diese Sachen, weil ich halt einfach so ein Mensch bin, der sowas macht. Aber ich finde, es ist halt bei jedem, also dann müsstest du bei jedem Job sagen, wo man Geld verdient, so, aber pass auf, dass du trotzdem ganz wenig Geld nur ausgibst, weil da machst du dich ja von dem Job abhängig. Also, und ich habe halt auch 2 Jahre bei Nike gearbeitet und das irgendwie gehasst wie die Pest und es halt trotzdem weitergemacht.
Ja, ich glaube, man darf halt nicht über die Verhältnisse leben, die man haben würde, wenn man einen anderen Job macht.
Genau, da musst du ja auch sagen, was gibt's noch? Also wenn du irgendwie Informatikerin bist, da verdienst du auch viel Geld und jetzt darfst du dir aber keine Wohnung davon leisten, weil vielleicht musst du irgendwann in einem Café arbeiten. Also es ist halt einfach, also genau, ich finde das irgendwie so. Ja, aber wo ich schon zustimmen würde, ist gerade, wenn du halt anfängst und halt noch gar nicht weißt, ob das jetzt irgendwie was für langfristig ist oder so. Aber das ist halt auch bei jedem Job so. Also, dass du halt nicht weißt, ob das was für dich ist und dann würde ich halt eher sagen, der Tipp ist halt, wenn du merkst, du wirst irgendwie unzufrieden, dann kümmere dich halt um dein Leben und such dir halt einen Job, der besser zu dir passt und geh halt vielleicht auch mal irgendwie ein Risiko ein und dann machst halt so wie ich und schmeiß dein Studium über den Haufen und mach was ganz anderes oder so. Also genau, so das finde ich halt dann irgendwie, glaube ich, den besseren Rat.
Mhm. Ich glaube, das sind so die wichtigsten Dinge, die man sich bewusst machen sollte.
Ja.
Okay. Warum Escort und nicht Bordell, Straße, Sugaring oder online, zum Beispiel Onlyfans? Da habe ich ein paar Antworten zu.
Mhm, dann schieß mal los.
Also Bordell ist auf meiner Liste, will ich unbedingt machen. Habe ich immer noch nicht geschafft zu machen tatsächlich, will ich aber. Straße habe ich, also ich glaube, das wäre mir, da bin ich zu sehr Good Girl und zu sehr Schisser, um das auszuprobieren. Würde ich aber vielleicht auch mal ausprobieren. Sugaring habe ich tatsächlich schon mal ausprobiert und finde es richtig scheiße. Habe da schlechte Erfahrungen mitgemacht, weil es keine klaren Absprachen gibt. Man wird eher ausgenutzt oder ich sage nicht Mann, sondern ich wurde ausgenutzt. Und ich kenne auch ein paar Leute, die ausgenutzt werden, weil dann macht man irgendwas aus, dann wird dann noch gehandelt, dann wird, es geht immer so ein bisschen an die Grenze und dann verschiebt, wenn du da nicht extrem krass bist mit deinen Grenzen, dann werden die immer weiter ausgedehnt. Mhm. Und irgendwann, ach, dann hat er jetzt doch weniger Geld, weil er muss ja jetzt noch diese Zahlung und dann hat er noch weniger und dann kann er dir weniger zahlen. Und andersrum, wenn du dann nämlich eine Person bist, die dann so krasse Grenzen ziehst, dann bist du gar nicht so attraktiv für diese Klienten, also für diese Leute, die bei Sugar Dating, glaube ich, so aktiv sind, weil ich glaube, die leben eigentlich gerade von diesem Grenzdehnen-Spiel. Und da habe ich gar keinen Bock auf dieses Spiel.
Die wollen halt das Gefühl, dass es so eine tatsächliche Beziehung ist. Und ich würde sagen, wenn man es so rum angeht, also wenn man sich eher, wenn man nicht sagt, ich will Escort sein, deswegen mache ich jetzt Sugaring, sondern eher so wie, ich will tatsächlich eine private Beziehung, aber mit jemandem, der mir öfter Sachen schenkt, dann würde ich, also aus der Richtung finde ich es okay, wenn man quasi denkt, ach, ich habe irgendwie Lust, Leute kennenzulernen und ich glaube, es gibt glaube ich schon manche, die dann wirklich da jemanden kennenlernen, den die irgendwie nett finden oder so und dann.
Wir können uns ja mal schreiben. Schreibt uns doch mal eine Mail. Ich hätte voll Bock mal mit jemandem zu reden, der vielleicht jemanden kennengelernt hat über Sugaring.
Ja. Genau,
aber oder der so, es öfter macht.
Ja, also wenn es jetzt wirklich so als Job zum Geld verdienen, dann würde ich auch da eher Escort empfehlen.
Und du kannst doch was zum Thema Onlyfans sagen, weil du hast ja mal ein Jahr Onlyfans gemacht.
Ja, Onlyfans ist halt so viel ätzende Arbeit, weil die Hauptarbeit ist halt so, Leute auf deinen Kanal zu kriegen und da musst du halt so super viel Werbung auf allen möglichen anderen kostenlosen Plattformen machen und mega viel Content produzieren. Du musst jeden Tag available sein und so und das ist einfach nervige Arbeit, finde ich, weil ich einfach nicht gerne so viel online so arbeite und so, sondern halt lieber weiß, da bin ich vor Ort, da bin ich 100% präsent und ziehe irgendwie ein paar Stunden durch und dann habe ich auch wieder Feierabend und so. Also genau, das war für mich so der Grund, dass ich halt, oder warum ich halt überhaupt diesen Job mache, ist ja, weil ich halt so persönliche Kontakte haben will und OnlyFans war für mich nur sowas wie, ich probiere es mal aus und irgendwie vielleicht so einen Job zum Geld zu verdienen, wie so ein Bürojob halt. Genau, aber es ist jetzt nichts, was mir irgendwie...
Willst du erzählen, wie viel du dabei verdient hast mit dem ein Jahr OnlyFans?
Was war das denn? Ich glaube, ich habe so vielleicht so 2.000, 3.000 Euro im Monat verdient.
Echt? Ich dachte nur so 1.000.
Nee.
Von Anfang an?
Ja, relativ von Anfang an. Und aber halt wirklich, also es war halt genau dann wirklich so, also ich habe so richtig dann halt 8 Stunden am Tag, 5 Tage die Woche gearbeitet. Also es war so ein richtiger Bürojob dann einfach so.
Und dann musst du das ja auch versteuern. Dann hast du ja auch nur ein Netto von 1.500 Euro oder was.
Genau.
Na, da würde ich doch auch woanders arbeiten.
Aber genau, es gibt ja Leute, die dann halt irgendwie voll viel verdienen und Leute, die voll wenig.
Ja, also, stimmt.
Genau. Aber wenn man jetzt eigentlich, wenn man es vor allem wegen dem Geld macht und gar nicht so Bock auf Sexarbeit hat, dann ist es gut, weil OnlyFans ist halt vor allem Bürojob wirklich, muss man halt wissen. Also genau. Und wenn man wirklich Bock auf Sexarbeit hat, dann macht OnlyFans halt keinen Sinn, weil es halt ein Bürojob ist. Also dann halt lieber richtige Sexarbeit. Also so, genau.
Ja, ich habe Bock auf richtigen Sex, deswegen kam das für mich eh nicht in Frage.
Ja. Und warum nicht Bordell und sowas? Also ich habe zum Beispiel eine Freundin, also eine Bekannte, sag ich mal, die ich als Escort kennengelernt habe, die dann später ins Bordell gewechselt ist, weil die das entspannter fand, sich halt nicht um Sachen kümmern zu müssen. Und also im Sinne von Dates ausmachen zu müssen und so und so ein ganz verlässliches Einkommen zu haben, weil beim Bordell war es halt so, sie wusste halt, keine Ahnung, meinetwegen jeden Mittwoch bin ich da und verdiene halt ungefähr so viel Geld so. Und beim Escort kann es halt so sein, wie du gerade meintest, dass du mal einen Monat irgendwie kriegst du 10 Anfragen und im nächsten Monat kriegst du 2 oder so.
Oder das gar heißt, keine.
Genau, das heißt, der Vorteil vom Bordell ist, dass es halt so ein bisschen planbarer und verlässlicher eventuell ist und dass du auch weniger emotionale Arbeit machen musst. Also die Bekannte von mir war zum Beispiel auch so, dass die meinte so, boah, dieses ganze Quatschen und dann danach noch kuscheln und so tun, als wäre man's Girlfriend, gar keinen Bock mehr. Ich will einfach nur mich hinlegen und irgendwie Sex haben und dann ciao, so. Das heißt, genau, im Bordell hast du halt weniger so Kopf- und emotionale Arbeit. Genau, und Escort ist halt dann eher was für dich oder was für uns zum Beispiel, weil wir halt eher Lust haben, jemanden so richtig kennenzulernen und uns voll auf jemanden einzulassen und so.
Mhm. Ja, ich finde es richtig spannend, so diese Menschen alle so zu durchleuchten. Und ich habe das Gefühl, wenn man mit jemandem schläft, dann lernt man die Person automatisch noch anders kennen. Und dann habe ich so wie so ein, ich liebe das, so eine Person so in so kürzester Zeit so richtig krass intensiv kennenzulernen. Mhm. Das macht mir daran einfach so richtig Spaß. Wir haben noch gar nicht so viel darüber geredet, was wir so toll finden an dem Job. Aber
ja, das kommt vielleicht in der nächsten Folge, wenn wir dann so über den Job als Escort reden.
Ja.
Ich würde sagen, eine wichtige Sache ist noch, wir haben hier so Fragen, woher weiß man, dass man dafür gemacht ist oder eben auch, was spricht gegen Sexarbeit, zum Beispiel, wenn man extrem geruchsempfindlich ist? Fragezeichen.
Also ich wusste einfach so intuitiv, dass ich dafür gemacht bin. Aber das ist jetzt auch für viele Leute, die mich kennen, nicht so wirklich verwunderlich, weil ich das einfach schon ewig in meinem Kopf hin und her bewege und einfach so schon immer so eine richtige Schlampe war. Aber Lenia, wie das, weil bei dir ist es ja eigentlich kompletter Quatsch, weil du hast ja eigentlich sogar gar nicht so viel Lust gehabt auf Sex. Und woher wusstest du, also bist du dafür gemacht? Würdest du überhaupt sagen, dass du dafür gemacht bist? Und wenn ja, woher wusstest du das dann?
Ja, ich glaube, also ich würde sagen, ich war dafür gemacht, weil ich erstens sehr unmanipulativ anfällig bin und meine Grenzen immer, Leute sagen, zu genau spüre. Und
ja,
auch
stimmt, das kannst du wirklich, ja, das stimmt.
Zu genau manchmal ausdrücken kann und so. Genau, das heißt, ich wusste halt so, der Job kann mir auf jeden Fall irgendwie nichts anhaben oder so. Also es kann irgendwie, genau, ich merke einfach immer sehr gut, wie es mir gerade geht. Ich glaube, das ist schon eine ganz gute Voraussetzung dafür. Und ich bin halt irgendwie sehr empathisch und sehr, sehr liebevoll. Also ich habe einfach prinzipiell Leute lieb, wenn ich gerade genug Energie dafür habe, so. Aber also genau, ich habe so das Gefühl, ich habe einfach ganz viel Liebe zu verschenken irgendwie so. Und deswegen würde ich sagen, bin ich irgendwie dafür gemacht. Aber jetzt nicht wegen dem Sex. Also genau, dachte jetzt nie, ich bin irgendwie so eine Sexkanone oder sowas. Ich glaube, ich habe irgendwie sehr wenig Scham und solche Sachen. Deswegen, das ist eigentlich auch ganz gut. Also so, ich bin da sehr, sehr frei und ich kann irgendwie über alles reden und alles zeigen von mir und bla. Das so, aber es ist jetzt nicht so, dass ich irgendwie dachte, boah, ich bin so die krasseste Sexbombe der Welt und deswegen muss ich jetzt unbedingt Prostituierte werden oder so, wie es vielleicht bei dir eher war.
Ja, es ist irgendwie witzig, weil bei mir war es eher so dieses, ich bin die krasseste Sexbombe, aber das, was du gerade sagst mit diesen Grenzen setzen oder so in sich reinfühlen, wie geht's mir gerade eigentlich, das ist ja was überhaupt nicht auf meinem Skillset verzeichnet war.
Damals,
vor allem, als ich angefangen habe und dann auch das zweite Mal, als ich angefangen habe, bin ich so oft in Situationen gekommen, wo ich meine eigenen Grenzen komplett übergangen habe und das dann erst gecheckt habe, oh Mist, jetzt habe ich dem Rabatt gegeben, obwohl ich das gar nicht wollte. Mhm. Oder, oh Mann, jetzt bin ich da ja eine Stunde länger geblieben, obwohl ich gar nicht dafür bezahlt wurde. Oh, und irgendwie fühle ich mich jetzt so ausgelaugt, das habe ich ja gar nicht gemerkt. Also schon, ich glaube, bei mir ist das dann manchmal so, dass ich mich dann erst danach sehr richtig krass ausgelaugt fühle auch manchmal. Und ich liebe den Job und ich finde es ultra toll, so richtig nah mit Menschen zu sein und bin dann aber in dem Moment gar nicht so sehr damit verbunden, wie es mir gerade geht. Mhm. Und das war dann immer so meine Baustelle. Ich musste immer so lernen, okay, was fühle ich gerade, was will ich gerade? Und das ist, glaube ich, auch wichtig, dass man sich dessen bewusst ist, wenn man so ein Typ ist wie ich und dann halt auch dran arbeitet, weil sonst wird das nicht schön. Also sonst hätte auch bei mir in eine falsche Richtung laufen können, wenn ich nicht gecheckt hätte. Und vielleicht hast du mir da auch geholfen, weil du bist da das krasse Vorbild mit diesen krassen Grenzen, dass du dann so eiskalt sagst, ja, aber Will ich halt nicht. Nö. Ja. Das ist dann
aber
schon
das ist auch,
ja.
Also am Anfang, ich glaube, das passiert trotzdem jedem am Anfang. Mhm. Also dieses irgendwie eine Stunde länger geblieben, Preis verhandeln lassen, private Handynummer rausgeben, so.
Ja, don't,
aber
don't,
genau,
don't.
Also es wird dir passieren. Also deswegen, ich würde auch gar nicht sagen don't, weil dann
es passiert, aber
mach
es nicht nochmal.
Genau, und das ist halt das, was, glaube ich, bei mir so ist. So, ich habe halt jeden Fehler vielleicht so genau einmal gemacht und dann war es halt klar nie wieder so. Und das so, weil ich dann
auch
gelernt
habe. Zehnmal gemacht.
Genau, und du musst halt daran arbeiten, wie du gerade meintest. Also wenn man jemand ist, der halt eher immer so nachgiebig ist, dann muss man halt daran arbeiten, so wie, ah ja, nee, stimmt, das mache ich nächstes Mal nicht nochmal oder
ja,
so.
Ja, ich bin halt eben auch so ein Typ, wenn da unten so ein Korb voll so Hundewelpen ist, dann gucken die mich alle an und dann denke ich, oh, ich will die alle mit nach Hause nehmen. Und so finde ich das manchmal bei meinen Kunden auch so, dass ich die so toll finde und denke, oh Mann, die könnte ich doch auch alle mit nach Hause nehmen. Und das ist halt Quatsch. Man muss sich davon abgrenzen können und sagen können, ich finde den Kunden total toll. Ich bin vielleicht sogar in den ein bisschen verknallt. Ich finde den ultra süß. Aber der bleibt jetzt da, wo er ist. Der ist mein Kunde und der bleibt da und da lasse ich ihn. Und dann geht es mir auch gut, wenn ich das hinkriege, diese Bubble, weil das kann man auch weiter so schön genießen und pflegen, wenn es diese Kugel gibt, in der so ist.
Ja, und man sollte halt trotzdem neben all der Abgrenzung auch halt so eine gewisse Menschenliebe haben, weil ich höre schon öfter auch von Gästen von mir, wenn die irgendwie so von so Dates erzählen, die nicht so schön waren. Weiß nicht, so echt Dinge, wo ich frage, hä? Also, dass dann jemand irgendwie während dem Date am Handy sitzt und zum Beispiel das nächste Date schon ausmacht oder so. Oder irgendwie so kein Wort mit dir redet oder genau, irgendwie so dann irgendwie dich so fertig macht, wenn, keine Ahnung, wenn du keine Erektion hast oder also weiß ich nicht. Also wo ich echt denke so, hä, was? So, das kleine Einmaleins der bisschen Menschenliebe ist doch eigentlich so, naja, aber genau.
Ja, man sollte auf jeden Fall schon sehr einfühlsam sein, sich selbst zurücknehmen können auch, der anderen Person Raum geben.
Ja, das würde ich jetzt nicht unbedingt sagen, weil ich glaube, es gibt auch viele Kunden, die das irgendwie nicht wollen, die halt einfach mal wollen, dass sie irgendwie vollgequatscht werden.
Ja, oder ein Gefühl dafür haben, wann man sich selbst zurücknehmen kann, weil ich
habe
da auch schon andere Sachen erlebt.
Einfühlungsvermögen halt. So.
Genau, also man sollte halt Einfühlungsvermögen haben und sich dann auch gegebenenfalls zurücknehmen können. Ich bin ja auch so eine Person, die einen vollquatschen kann.
Ja.
Und ich muss mich jedes Mal richtig hart zusammenreißen, zu merken, okay, die Person braucht gerade Raum, ich nehme mich jetzt hier mal ein bisschen zurück.
Ja.
Und auch ein bisschen, das hatte mir damals diese erste Agenturleiterin gesagt, von der ich so positiv geredet habe, die hat gesagt, die Männer sehen dich gar nicht so, wie du bist, sondern die sehen in dir eine weiße Leinwand und die sehen in dir, die projizieren in dich das rein, was ihr Bedürfnis jetzt gerade ist. Deswegen ist immer wichtig, nochmal daran zu denken, sei diese Projektionsfläche auch für die. Wenn die jemanden brauchen, der denen zuhört, die bestätigt, die sich ewig von dem Job oder sonstigen Problemen anhört, dann sei das. Und das ist halt der Job. Ne? Also es ist nicht so, dass du das im realen Dating machen sollst, sondern in dem Job. Und das ist, unterscheidet auch diesen Job vom realen Dating.
Ja.
In diesem Job bin ich eben auch gewissermaßen diese Projektionsfläche für jemand anderen. Und da geht's gar nicht um mich und wer ich bin und wie ich jetzt gerade meine Wohnung einrichte oder was ich jetzt gerade gestern für eine Autopanne hatte oder so, sondern es geht...
ich merke halt, wenn jemand so eine Girlfriend-Experience will, dann gibt man das halt, indem man halt
aber
davon erzählt.
Tröpfchenweise,
und so.
Ne?
Genau, aber das ist halt, das lernt man halt auch mit der Zeit. So, was will die Person gerade für eine Projektion? Und das biete ich dann halt, zumindest wenn ich irgendwie erfolgreich in meinem Job sein will oder einen guten Job machen will. So.
Jetzt sind wir eigentlich schon fast in dem How-to-Escort,
Das geht schon da rein,
Also,
aber weil ich habe nämlich gerade noch dran gedacht, weil du auch gerade meintest mit dem im privaten Dating, dass ich zum Beispiel schon manchmal merke, ich muss auch aufpassen. Ich habe jetzt halt so ein krasses Skillset von, ich kann ein gutes Date herstellen. Und vor allem, das geht jetzt vielleicht dann in so einen Männer-Rant, aber ich merke einfach, ich date gerade wieder so ein paar mehr Männer und ich merke so, Leute, Dates mit Männern sind echt ganz oft sehr anstrengend, weil Männer einfach nicht Konversationen führen können und sowas irgendwie so, wenn man, also zumindest die ich jetzt so gedatet habe. Oder halt, ja genau, ich merke, und dann falle ich halt automatisch in so ein Ding, dass ich dann halt das ganze Date durchleite, weil ich halt weiß, wie es geht und dann so das automatisch mache, irgendwie, also im Privaten. Und das vielleicht nochmal gut, das halt nochmal zu sagen, so, dass man dann nicht diese Sachen, die man im Escort macht, dann anwendet aufs private Dating, weil da bist du das niemandem schuldig, sondern da sollte jemand dir halt auch was geben sozusagen, also so, ja.
Das kenne ich auch, das Phänomen, aber ich habe es jetzt mittlerweile raus, das zu erkennen.
Ja.
Man,
also wann du quasi im privaten Escort-Date durchziehst, so.
Ja. Ich glaube also, die Frage war ja, welches Skillset hat man? Und ich glaube, das Skillset ist, Selbstreflexion, ja, eben gut selbstreflektiert zu sein.
Und vielleicht noch kurz, wann sollte man es nicht machen? Mhm. Also was sind so für, ja, was für Eigenschaften?
Ja, man sollte es eben nicht machen, wenn man nicht gerade sicher ist, ob man selber das Interesse daran hat, es zu machen, oder ob es auch andere Leute gibt, die Interesse daran haben, das zu machen, dass du das machst.
Dass du das machst, ja.
Das ist, glaube ich, der wichtigste Punkt.
Ja.
Ich glaube, man sollte es nicht machen, wenn man wirklich sehr schlecht da drin ist, seine eigenen Grenzen zu wahren. Und da schon
kein Support-Netzwerk hat.
Ja.
Oder zum Beispiel keine Therapeutin hat nebenbei, die da auch supportive wäre oder sowas.
Genau.
Und dich unterstützen
würde. Weil das ist wirklich schon wichtig. Weil es wird schon versucht, die Grenze zu überschreiten. Nicht im Sinne von, dass irgendjemand dich vergewaltigt direkt, sondern auch, dass
emotionale
Grenzen überschritten werden.
Dass die dann mit dir irgendwie mal am Wochenende telefonieren wollen oder.
Und dann schreiben sie dir 3 E-Mails und schütten. Und dann musst du jedes Mal antworten und dann wird es so ein Hin- und Her gechattet und sowas gibt es nicht. Ich schreibe nur Mails, wenn wir was ausmachen und fertig.
Ja.
Es wird nicht noch hin und her gechattet oder geflirtet. Und ich glaube, da so eine Grenze zu finden, aber wenn man eben nicht in der Lage ist, diese Grenze zu haben.
Okay, genau, das haben wir ja schon lange besprochen.
Oder
wenn man extrem geruchsempfindlich ist. Ich weiß nicht, ich finde, also es gibt schon ab und zu natürlich mal Leute mit Mundgeruch oder so, aber ich finde, meistens riechen die Leute sehr gut.
Ja, ich finde, manche Leute riechen wirklich nicht so gut. Und ich glaube, ich kenne eine Person, die extrem geruchsempfindlich ist. Und ich glaube, für die wäre das nichts.
Weil ich bin eigentlich auch sehr geruchsempfindlich. Ja. Aber mich hat jetzt, also das ist jetzt nicht so mein größtes Problem.
Ich meine, jeder Mensch riecht halt unterschiedlich. Ja, und ich glaube, es ist noch nicht mal so, dass Menschen schlecht riechen, sondern dass sie halt so riechen, wie sie riechen. Und wenn man dann Probleme hat mit bestimmten Gerüchen, dann wird es, glaube ich, schwierig. Aber ich glaube, da muss man es halt einfach auch mal ausprobieren.
Ja.
Kann sich ja mal im Bus heimlich hinter Leute stellen und heimlich so an allen riechen.
Aber
und sich
das ist, finde ich, ein schlechter Test. Das wird ja manchmal gesagt, so guck dir das im Bus an, aber du bist einfach in einem komplett anderen Mindset, wenn du in einem Escort-Date bist. Das kann man nicht vergleichen mit, ich laufe privat durch die Straße und überlege mir, würde ich mit dem oder der schlafen oder so. Weil man ist einfach in einem ganz anderen Mindset. Also ich gehe auch nicht durch die Straße und sage, würde ich der Person den Arsch abwischen, um rauszukriegen, ob ich irgendwie Pflegefachkraft werden kann.
Ich würde niemanden den Arsch abwischen, ganz einfach.
Ja, aber weißt du, also es ist halt so, du bist dann halt in so einem Mindset von, ich mache jetzt eine Dienstleistung und dann fühlen sich Sachen ganz anders an, weil du hast halt nicht Sex mit der Person, sondern du gibst der Person Sex und das ist einfach ein ganz anderes Gefühl. Deswegen, genau, finde ich, ist immer ein schlechtes Beispiel, so geh mal in den Bus und guck, ob du da mit jeder Person schlafen würdest, weil ja, es ist eher so, geh mal in den Bus und guck, ob du dir vorstellen könntest, jeder Person deine Dienstleistung zu geben oder so.
Mhm. Ich überlege gerade noch, ob es noch irgendwelche Sachen gibt, die man nicht, was gegen, wenn
ja,
das gegen
wenn du,
Sexarbeit.
Aber wobei, eine Freundin von mir macht sogar auch Sexarbeit und ist extrem blasenentzündungsanfällig.
Ja, ich auch.
Ja, das ist echt ein Problem.
Da muss man aber halt einfach nach dem Sex auf Klo gehen und diese
Tabletten.
Die kriegt trotzdem und es gibt auch eine Impfung und bla bla.
Ja.
Ich finde auch vielleicht, wenn man so irgendwelche Trigger hat, was das Thema Sexualität betrifft, sollte man sich das zumindest mal überlegen. Weil es kann halt einfach mal passieren, dass eine Person dich irgendwo anfasst, wo du das nicht so...
Ja.
Und du kannst halt nicht mit jedem Kunden vorher ausmachen, bitte fass mich nicht irgendwie an den Haaren an oder so. Mhm. Weil das wird schwierig. Das
stimmt.
Also ich habe so ein Ding, dass man hier nicht in den Bauchnabel fassen kann.
Mhm.
Und das hat bisher auch wirklich, habe ich bisher auch geschafft, aber letztens hat mir jemand so direkt in den Bauchnabel und ich so... Und das ist wirklich so mein einziger Punkt, wo ich auf keinen Fall angefasst werden kann. Und da denke ich auch so, das hätte ich ja auch gar nicht. Also wenn es dann mehrere Punkte an meinem Körper gäbe.
Ist schwierig, weil vor allem, wenn du Leuten sagst, bitte fass da nicht an, dann ist das die ganze Zeit in deren Kopf. Und dann fassen sie manchmal nicht aus Böswillen, sondern halt.
Ich hatte das letztens, da hat mir jemand gesagt, ich darf nicht um den Kopf rumfassen.
Aha.
Und dann hat die Person aber wollte dann eine Augenbinde haben. Und dann habe ich um den Kopf rumgefasst und die hinten festgebunden.
Ja. Ah ja, okay.
Und dann habe ich die voll getriggert dabei.
Ja. Genau, also so, genau, deswegen, also wenn du sowas hast, ist es vielleicht auch schwierig. Aber ich würde sagen, echt, das ist so, man muss halt einmal so ein Date ausprobieren und dann, man kann halt nicht schon vorher sagen, ah ja, ich bin dafür geeignet oder nicht. So, es ist irgendwie schwierig, glaube ich.
Ja.
Okay, ich würde sagen.
Wir haben jetzt richtig viel Infos gegeben. Wir haben wahrscheinlich noch einige offene Fragen hinterlassen. Ihr könnt uns die ja in die Kommentare schreiben oder uns die bei Instagram stellen. Da gibt es ja dann auch immer die Möglichkeit, eine Nuttensprechstunde noch einzuschieben oder vielleicht machen wir noch eine weitere Folge dazu, wenn ihr da noch mehr Fragen habt. Und eben, wie gesagt, wenn ihr irgendwie in einer komischen und unsicheren Situation seid, dann schreibt uns eine Mail. Genau. Und wenn ihr noch Lob und Tadel habt, aber so wie Lenia sich das vorgestellt hat, also Personen, die besonders gut irgendwas im Bett gemacht haben und Personen, die irgendwas besonders verkackt haben, dann schreibt uns das auch. Wir brauchen das für unsere Lob und Tadel-Rubrik. Gerne auch mit den Namen, die wir benennen dürfen.
Nein.
Alias-Namen.
Ja, stimmt.
Der Timo hat jetzt noch einen Badezimmer-Mülleimer.
Ja, genau. Okay, ihr Süßen, dann hören wir uns nächste Woche Freitag
bis
wieder.
Bis nächste Woche.
Und da reden wir dann über, wie man diese Arbeit gut machen kann. Also wenn man schon drin ist sozusagen, geben wir so ein paar
wie
Tricks.
Wie ist man ein gutes Escort?
Genau. Bis dann.
Bis nächste Woche. Tschüss.
Geliebte auf Zeit.